Wir sprechen heute mit Chris, geboren 1979 im Saarland und da ist er auch aufgewachsen, nämlich in Saarlouis. Da fängt er irgendwann an mit dem Musikmachen und einer breiteren Öffentlichkeit ist er vielleicht bekannt als Bassist der im Jahr 2000 gegründeten Noisecore, nenne ich sie mal, Band Lynch. Die Band hat einige Veröffentlichungen, unter anderem auf dem von uns sehr geschätzten Label Scorched Earth Policy und war in ganz Europa unterwegs. Aber Chris wollte nicht im Saarland bleiben, sondern ihn zog es nach Berlin und da ist er eingestiegen in die Krachmacherband von Jobst namens Nothing. Und mit denen hat er auch deren zweites Album Embrace the Hatred aufgenommen, das auf des Charming Man Records erschien. Aber kein Wunder, auch in der Band hat es Chris nicht lange ausgehalten. Warum? Darüber braucht man gar nicht groß spekulieren. Danach gab es verschiedene Bands. Die eigene Band namens Heads, die auch bei The Charming Man Records was veröffentlicht haben. Dann hat Chris kurzzeitig bei The Ocean gespielt. Er hat bei der Band Gewalt ausgeholfen und gründete dann vor allem sein eigenes Label Crazy Sane Records. Und dieses Label wurde hier auch schon ein paar Mal erwähnt, nicht zuletzt, weil Verena, mit der wir in Episode 199 gesprochen, viele Fotos für das Label macht. Auf dem Label sind unter anderem Bands wie Yas, Death of Gong, Hour, Entropy, Velcros, Voodoo Beach und Chris' aktuelle Hauptband Zahn. Chris hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ein Semester BWL studiert und in diversesten Bürojobs gearbeitet. Aber eigentlich schlägt sein Herz für die Musik. Und wer jetzt schon denkt, das ist viel zu viel Musik und wo sind die dunklen, abseitigen Dramen, die sind bisher nicht überliefert, aber es wird unsere Aufgabe sein, heute nur peripher über seine Musik zu sprechen, sondern all diese anderen, viel spannenderen Themen aufzudecken.
Ja, schauen wir mal. Genau, also wie gesagt, ich habe eine wieder musikalische Vergangenheit mit Chris, relativ kurz tatsächlich, also ich glaube so ein Jahr oder so. Und das war dann irgendwie auch so, wir können da nachher auch nochmal drüber sprechen, irgendwie auch so klar, dass das passt irgendwie gar nicht so richtig von dem, was so Teile von Nothing an Idee hatten, was eine Punk-Hardcore-Band ist und was Chris machen wollte. Und dann, also ohne, gab da auch kein Drama, also zumindest von meiner Seite aus nicht. Aber es war klar, das ging in eine andere Richtung. Und seitdem, also wie gesagt, seitdem kennen wir uns seit, wann war denn das überhaupt? Vor 15 Jahren oder so, ne?
Ich glaube 2011.
2011 bist du? Bin,
12,
bist
du, 11, 12.
Wann bist du nach Berlin gekommen?
Ende 2011.
Und dann ja eigentlich relativ schnell in die Band, ne?
Genau.
Also wir brauchten gerade jemanden zum Bass spielen. Wir hatten, glaube ich, vorher mal zusammen gespielt in Mülheim, wenn ich mich recht erinnere.
Ah ja, gut, aber da
bist du. Und da war eben so klar, ey, der Typ kommt nach Berlin, wir brauchen jemanden zum Bass spielen, der wirkt erstmal okay. So. Erstmal good enough, haben wir uns gedacht. Genau, und dann, wie gesagt, ist Chris irgendwann weiter und ich habe natürlich dann immer, weil wir uns halt kennen und glaube ich auch sehr schätzen, immer verfolgt, was der so musikalisch macht. Ist eigentlich überhaupt nicht meine Baustelle, aber tatsächlich fand ich vieles, auch was auf dem Label erschienen ist, was ich mir jetzt nochmal so erschlossen habe, echt wahnsinnig gut. Bin großer Zahn-Fan geworden, nachdem ich neulich auf so einem Release-Konzert war.
Das freut mich.
Ja, mich auch. Und genau, und deswegen werden wir schon auch über Musik sprechen, aber auch sonst über vieles von Chris, was so in seinem Leben bisher passiert ist und vielleicht auch noch passieren wird.
Oh Gott.
Und ja, zu der Musik muss ich auch tatsächlich auch sagen, ich kannte aus Chris Kosmos bis auf Nothing keine einzige Band in der Vorbereitung.
Nicht mal was von Lynch gehört?
Never.
Das ist erstaunlich. Die waren echt sehr aktiv.
Ja, aber ich habe nie was von denen gehört. Habe mich jetzt praktisch in der Vorbereitung durch sein Oeuvre durchgehört und auch durch sein Label. Und ich muss auch sagen, ich finde, das war sehr begeistert von dem, was ich gehört habe. Sowohl die älteren Sachen, die Sachen, die auf seinem Label sind. Das ist mit sehr viel Geschmack, würde ich sagen, ausgewählt und gemacht.
Vielen Dank.
Gar nicht so richtig nicht so einfach in Schubladen zu packen, was ja auch eher ein Gütesiegel ist. Spannend vor allen Dingen auch, ich habe jetzt nicht alles von Zahn gehört, aber alles, was ich gehört habe, war Ohne Gesang. Ist das eigentlich
ist auch so.
Auch spannend das natürlich.
Soll so sein, ja.
Ist auch spannend. Und insofern, musikalisch hat er bei mir schon gewonnen, aber da wir ja über Musik heute so wenig sprechen, ist das Thema damit ja auch quasi durch.
Gut.
Ach so, das ist gar nicht der und dann kam Punk-Podcast, sondern der andere mit den Kleingärten.
Nee, das ist der und dann, kam Seelenstriptease, war, ist das jetzt heute.
Ach so, naja, dann zieh ich mal die Hose aus. Ja, okay. Ja,
schauen wir mal. Aber die erste Frage ist deine musikalische, aber da steckt natürlich sozusagen auch ein bisschen mehr dahinter. Vorfrage Nummer 1. Chris, du hast die Chance auf eine musikalische Zeitreise. Aha. Und folgende Destinationen stehen für dich zur Auswahl. Merkst du sehr gut. Erstens.
Du darfst auch Notizen machen, dann muss er sich nicht merken.
Jetzt okay. Oder mach dir Notizen, genau.
Ich mache mir auf jeden Fall Notizen.
Ja. Erste Reise geht ins Jahr 1972 zu den Aufnahmesessions zum ersten Scorpions-Album Lonesome Crow mit Conny Plank nach Hamburg.
Okay.
Schon geil.
Da fing erstmal langweilig an. Aber dann
Nee. Zweite Reise ins Jahr 1976.
Okay.
Zum ersten legendären Sex Business Konzert nach Manchester.
Okay.
Dritte Option. Zur ersten Love Parade nach der Maueröffnung 1990.
Mhm.
Vierte Option. Ins Jahr 1993. Du wärst Tonassistent von Steve Albini bei den Aufnahmen zu Nirvanas In Utero. Und letzte Reisechance, nicht ganz so weit, ins Jahr 2001 zu einem Converge-Konzert in Boston, in irgendeinem schmierigen Keller. Wo würdest du hinreisen?
Und ich würde noch eins mit reinwerfen, und zwar, ich weiß jetzt kein Jahr, aber ich werfe rein, einen Nachmittag im Proberaum mit den Laughing Hyenas.
Okay, da habt ihr euch ja schlau gemacht. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, was ich...
Kannst du was ausschließen? Würde. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sofort Converge ausschließen.
Weil?
Nicht, weil das nicht geil ist oder nicht geil war 2001. Aber ich habe die so oft schon live gesehen tatsächlich. Und wir haben tatsächlich auch 2002, glaube ich, mal selbst mit denen in München gespielt. Wenn ich mich recht erinnere. Oder 2004 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall super geile Band, aber... Wenn ich die anderen Optionen sehe, reizen sie mich doch wesentlich mehr.
Okay, weiter.
Laughing Hyenas ist tatsächlich eine Band, mit der ich mich noch nie wirklich auseinandergesetzt habe. Das steht schon seit...
Wie bitte?
Ja, das steht schon seit 15 Jahren auf meiner Liste.
Ist genau dein Ding, glauben wir.
Das ist genau dein Ding. Ich hätte geschworen können, dass du von denen beeinflusst bist.
Dann sag mir mal eine Songempfehlung. Oder gib mir mal eine
Songempfehlung. Es gibt zwei LPs, glaube ich, sind beide... Ja. Wir haben wirklich noch mehr?
Ja, oder so 12 Inches oder so. Die haben relativ viel gemacht. Ich gebe nachher meine Empfehlung.
Okay. Also deshalb müsste ich mich erstmal reinhören und rein einlesen,
also
um
nein.
Was sagen zu können. Also erstmal nein. Und ansonsten Sex Pistols finde ich tatsächlich auch sehr interessant, weil Sex Pistols ist auch keine Band, die mich jetzt wirklich beeinflusst hat. Oder über die ich viel weiß, außer über diesen merkwürdigen Bassisten weiß man ja irgendwie was, ne? Aber ich finde,
kennt man aus der Band keinen.
Ja, doch, dieser Johnny Rotten und so mit seinen merkwürdigen Aussagen, aber ich, keine Ahnung, ich
ist glaube, auch raus.
Ist
es bleibt noch Steve Albini, Scorpions und Love Parade.
Love Parade, ey. Kommst du denn drauf, dass ich das was für mich sein könnte eigentlich?
Ich finde auch, ich habe gedacht, du bist so ein Raver im Herzen.
Vielleicht weißt du das aber auch nur
wenn
noch
das,
nicht.
Wenn das meine Freundin hört, muss sie auf jeden Fall sehr drüber lachen. Aber ich bin wirklich kein Raver. Ich habe das gehasst in den 90ern. Deswegen würde ich eher
raus.
Scorpions wählen. Also In Utero ist Live-Session, Recording-Session ist natürlich geil, aber das ist mir viel zu vorhersehbar. Also 72 Scorpions finde ich super interessant mit dem Studio von Conny Plank und auch generell hätte ich dann aber gerne noch eine Woche mehr, um mir 1972 mal anzugucken. deswegen reizt mich das total.
Ach. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Man muss wirklich ja mal für frühe Scorpions eine Lanze brechen, ne?
Boah, komm.
Ja, ich glaube, das ist einfach total lustig, ey, wie die
aber
reden.
Aber es ist auch geil.
Nee,
ich muss ehrlich sagen, musikalisch interessiert mich das jetzt nicht so wirklich. Was? Also es geht mir eher so um, es hat eher so für mich so einen lustigen Trash-Gedanken, ja, um ganz ehrlich.
Ja, da bin ich komplett bei dir.
Deswegen hätte ich da Bock drauf. Ich glaube, das wäre sehr erfrischend. Diese ganze
Er hatte erwartet und gehofft, dass du meine Liebe zu den frühen Scorpions teilst.
Naja, vielleicht werde ich da dann überzeugt.
Enttäuschung an. Ja, Lonesome Crow, Hammer-Album.
Naja, also ich meine, wenn ich dann schon dahin...
Ein anständiger Mensch kennt das Album überhaupt nicht.
Was, du kennst ja nur Rock You Like a Hurricane.
Natürlich. Und,
so,
ne? Und ja, Wind of Change.
Oh, Riesenhit. Ohne Scheiß kann man jetzt
wirklich nichts sagen. Aber das ist so ein Riesenhit wie
Na? Klaus Lage.
Wie heißt dieser andere Mauerfall-Song von dem...
Looking for Freedom.
Ja.
Ja, beides Riesenhits.
Ja. Ja.
Okay, nö, Scorpions, finde ich gut.
Würde ich machen verstehen. Und lasse ich mich dann auch gerne davon überzeugen, dass Scorpions eine Hammer-Band ist. Kein Problem.
Gut.
So, zweite Vorfrage. Chris, was finden Menschen, die dich erst flüchtig und dann besser kennenlernen, beim besser kennenlernen überraschend an dir? Erster Teil der Frage. Und zweitens, was findest du selbst an dir überraschend beziehungsweise manchmal schwer nachvollziehbar?
Boah, jetzt gibt's aber Gas.
Ja.
Okay, also...
Schwere Frage, finde ich.
Also ja. Ich habe schon öfter, also naja, einmal habe ich gehört über mich, dass, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber dass eine Person gedacht hat, dass ich nicht so schlau wäre und eher so der lustige Typ und nicht so schlau wäre, aber sie wurde dann, er oder sie wurde dann noch vom Gegenteil überzeugt. Und
das ist ja was Positives.
Das ist erstmal positiv. Ja,
wir haben aber auch nicht gesagt, dass die Überraschung negativ sein musste.
Das
finde ich schon eine gute Antwort.
Das war eine schöne Überraschung. So. Ja. Also besser so als umgekehrt. Ne?
Ja.
Auch klar.
Ja.
So ging es mir nämlich schon oft mit Menschen. Okay. Und was war die andere Frage noch?
Was du selbst an dir überraschend findest oder schwer nachvollziehbar?
Einiges. Also.
Wir haben Zeit.
Naja, also manchmal überraschen mich doch sehr meine Stimmungsschwankungen. Mhm. In welche Richtung auch immer. Und manchmal weiß ich nicht genau, was jetzt genau, welchen Grund es jetzt gab für diese plötzliche Gefühlsänderung oder Stimmungsschwankung. Manchmal verstehe ich das nicht so ganz und bin dann doch sehr überrascht. Also im Positiven wie im Negativen.
Hm. Das heißt, du kannst auch schon mal so komplett ausrasten und...
Nee, das meine ich damit nicht. Nee, das hatte ich früher oft. Also ich hatte auch mal so einen Ikea-Tisch, da habe ich mal reingehauen. Da habe ich mich noch gewundert, dass der innen drin hohl ist. Aber ansonsten, nee, also Ausraster habe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Rede jetzt eher von Stimmungsschwankungen, die ich jetzt nicht unbedingt immer rauslasse, sondern die halt sich bei mir im Kopf abspielen und die ich versuche weitestgehend zu kontrollieren, weil das ja sonst total nervig ist für alle meine Mitmenschen. Ne? Mhm. Impulskontrolle. Mhm. Ja.
Gut.
Gibt es da einen Zusammenhang sozusagen? Hast du das Gefühl, dass das... Weil das ist ja schon ganz interessant, dass du sagst, dir ist offensichtlich ja dann sozusagen die, wie du auf andere wirkst, schon ein wichtiges Thema. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, mir scheißegal, ich ziehe so mein Ding durch. Und gibt es einen Zusammenhang zu der ersten?
Wie so ein bisschen dümmlicher Clown will ja eigentlich keiner rüberkommen, oder?
Nee, genau. Aber vielleicht ist das so ein bisschen so ist das so ein Überspielding oder sowas? Könnte das sein? Oder ist das... Hat das gar nichts miteinander zu tun. Kann ja auch sein.
Nee, so ist das nicht. Okay. Es ist eher so, es hat tatsächlich auch was damit zu tun, was man ja über die Jahre schon so gelernt hat, dass es ja durchaus Sinn macht, mal seine Impulse zu kontrollieren und zu hinterfragen und dann eben mit Menschen, die man gerne hat oder die einem wichtig sind oder die man einfach nur respektiert, denen irgendwie auch ein gutes Gefühl zu geben, zumal ich dann im Endeffekt selber auch ein besseres Leben habe. Also ich würde eher behaupten, dass ich das größtenteils sogar für mich mache. Mhm. Aber es hat halt den schönen Nebeneffekt, dass für meine Mitmenschen auch nicht so schlecht ist.
Und hattest du das, diese Schwankungen schon immer, also auch als Kind schon?
Ja.
Mir wird das für den Moment als Antwort reichen, aber ich würde, Jobs, wenn du erlaubst, ich würde tatsächlich noch mal eine dritte Vorfrage dazwischen schieben. Nämlich anschließend an das, was Chris eben gesagt hat zum Jahr 1972. Und deshalb bringe ich endlich mal wieder die Frage. Chris, du hast die Möglichkeit, zwei Zeitreisen zu machen.
Ich liebe Zeitreisen.
Ja, das hatte ich gehofft. Ich
liebe es.
Eine in die Vergangenheit, und zwar nur zu einem Ort und in einem Zeitpunkt in der Vergangenheit, und du darfst wählen, ob du sichtbar oder unsichtbar bist. Erstens 24 Stunden und zweitens, du kannst 6 Monate beliebig in beliebigen Steps 1000 Jahre in die Zukunft reisen.
1000 Jahre?
Ja. Interessiert mich überhaupt nicht. Also kann ich direkt schon. Sind das die zwei Punkte?
Das sind die zwei Punkte, ja.
Ja, interessiert mich überhaupt. Zukunft interessiert mich, also es klingt jetzt erstmal.
Nee, du so hast hart. Jetzt gesagt, überhaupt nicht, das ist jetzt beantwortet und dann musst du es jetzt auch nicht differenzieren.
Wenn du sagst du?
Nee, das hast du gerade gesagt. Wenn du gesagt hast,
die. Ja, aber ich möchte gerne noch was dazu sagen. Warum?
Gut, dann sag noch was dazu. Aber
okay, vielen Dank.
Ja, bitte.
Also. Oder nee, jetzt doch nicht mehr. Also pass auf, es interessiert, Zukunft interessiert mich deshalb nicht so sehr, also jedenfalls nicht 1000 oder 2000 Jahre in Zukunft. Nee,
2000 wären es ja auch nicht, nur 1000.
Ja, als würden wir da einen Unterschied dann erkennen können, wenn es dann die Welt noch gibt, glaube ich nicht. Und deswegen, ich glaube, dass man da eh gar nichts verstehen würde und wäre halt nur gestresst die ganze Zeit und das ist halt langweilig.
Aber mein lieber Chris, du hast mir nicht richtig zugehört, ne? Du hast 6 Monate Reisezeit und du kannst in beliebigen Stückelungen.
Ja, ich habe das schon verstanden.
Das heißt, du kannst dich intellektuell auch schon so ein bisschen rantasten. Also du musst nicht jetzt in einem Sprung ins Jahr 2000 Jahre oder 1000 Jahre in die Zukunft reisen und da 6 Monate bleiben.
Das habe ich jetzt erst verstanden übrigens.
Ja, deshalb wollte ich sagen, also du hast 6 Monate Zeit, du könntest theoretisch, du könntest jetzt mal den ersten Schritt, sagen wir mal so 70 Jahre machen und da dann so und so lange bleiben, dann könntest du nochmal einen 100er drauflegen und so. Und du könntest dir diese 6 Monate frei einteilen und diese Schritte auch frei wählen. Aber du hast gesagt, Zukunft interessiert sich nicht, deshalb interessiert dich ja noch nicht einmal.
Ja, aus finanziellen Gründen würde mich das vielleicht interessieren, weil wenn ich mir da jetzt so ein Spielebuch kaufen könnte, ne, so wie in dem Film da, den es mal gab,
dann
wäre das ganz geil. Ne? Aber ansonsten jetzt, wie die Technologien sich alle entwickeln, das nervt mich jetzt schon und ich glaube, also 1000 Jahre oder so, ich würde dann eh nichts verstehen, egal wie oft ich da hinreise. Mich würde es einfach nicht so sehr interessieren. Okay, aber gut. Ist natürlich auch irgendwie verlockend. Aber
ich nehme es jetzt mit, aber dadurch, da du ja zumindest das finanziell dich interessieren würdest, du könntest theoretisch eine Woche in die Zukunft reisen, alle Lottozahlen mitnehmen und dann zurück.
Okay, das ist ganz geil.
Dann hättest du zwar nicht viel von der Zukunft erlebt, aber wärst finanziell relativ abgesichert.
Cool. Kann ich auf jeden Fall mehr Releases machen. Das richtig. Ist geil. Ah, cool.
Ja, schade, ja, nur, dass du nicht selber drauf gekommen bist.
Und die, ja, danke.
Ja, jetzt geht's in die Vergangenheit.
Ja, und wie weit und wohin?
Du kannst beliebig in die Vergangenheit, also gibt es keine Grenze in der Vergangenheit.
Nur einen
also,
Tag aber, hast du gesagt.
Nur einen Tag, ja. Und du darfst entscheiden, ob du sichtbar bist oder unsichtbar.
Also ich würde total gerne in meine frühe Kindheit reisen. finde ich total interessant, weil man jetzt ja doch durch alle Devices und alle Technologien so anders geprägt ist, dass mich total interessieren würde, wie sich da so 24 Stunden anfühlen. Und das würde ich mir gerne auch unsichtbar in meinem Zuhause mal angucken, in meinem alten Zuhause mit meiner Mama und mit meinem Papa.
In welchem Alter? Wie alt war zu welchem, zu deinem?
Muss ich mal überlegen. Also ich glaube, ich glaube, es wäre halt doppelt interessant, wenn ich doch in eine sehr frühe Kindheit zurückgehen würde, weil daran kann man sich ja am wenigsten erinnern.
Und also zwischen also 3, 4, 5, sowas?
Ja, sowas. Das finde ich, 5 würde ich wählen. Das fände ich echt interessant, ja.
Und du, Christopher?
Ach, ich würde in die Zukunft würde ich in Schritten gehen. Ich würde also auch eine Woche in die Zukunft gehen, um Lottozahlen abzuholen. Ich würde dann praktisch, wie ich es eben schon gesagt habe, ich würde dann, der nächste Schritt wäre vermutlich 100 Jahre in die Zukunft. Das heißt, in eine Zeit, wo ich mit relativer Sicherheit keinen mehr kenne, den ich jetzt kenne. Mhm. Würde ich mich da vermutlich, ich erwarte, dass es da schon krasse Änderungen gibt, aber da würde ich mir vermutlich nur so 10 Tage geben. Und dann würde ich jeweils in 100er Jahren Schritten so nach vorne gehen und da dann jeweils vermutlich so 3, 4 Wochen bleiben.
Okay. Aber du hast dir darüber schon eine Woche Gedanken gemacht, oder?
Nee, ich habe mir nicht eine Woche, ich hab mir da schon sehr, 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 sehr oft Gedanken zugemacht.
Ah ja, okay.
Und in die Vergangenheit würde ich vermutlich reisen. Da schwanke ich manchmal so hin und her. Aktuell würde ich sagen, ich würde vermutlich so in die 20er Jahre nach New York reisen.
Ah, das finde ich auch interessant, ja. Das würde mir auch gut gefallen. Ja.
Das wäre meine Antwort. Und du, Jobst?
72, Scorpions, Studio, Colin Plank, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Und dann würde ich hoffen, dass die mich noch rekrutieren als Triangelspieler oder so.
Ja.
Und dann wäre ich auf jeden Fall auch für die Zukunft finanziell ausgesorgt.
Ah ja, auch gut. Ja.
Könnte bei Live in Japan, wäre ich dann auch mit dabei und so. Nee, Vergangenheit, ich finde tatsächlich diesen Gedanken zu gucken, ey, wie habe ich mich als Kleinkind, überhaupt Kind, verhalten, / beschäftigt.
Ich weiß das alles noch.
Ja, aber ich hab tatsächlich auch vieles so, bei mir fängt das irgendwie erst so mit. Also unter 10 weiß ich nicht mehr viel, habe ich tatsächlich viel vergessen. So, deswegen fände ich das ganz interessant. In die Zukunft, das ist mir irgendwie auch zu kompliziert mit den vielen Schritten, ehrlich gesagt. Ich will natürlich schon.
Kannst auch einen Schritt machen und sechs Monate in
Tod. Ja, also bei mir wären es, glaube ich, dann so, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine einfache und Klischee-Antwort, natürlich schon interessiert als Vater zu gucken, was wird denn aus diesen Dingern, die da so sind.
Oh, das finde ich schwierig.
Das würde mich schon interessieren. Klappt das irgendwie alles so halbwegs?
Und aber das ist das Risiko, wenn es nicht klappt, dann kehrst du total deprimiert
zurück. Ich weiß, aber es ist ja auch nicht so ganz realistisch, Christopher. Wahrscheinlich wird das ja nicht funktionieren mit den Zeitreisen.
Doch, das funktioniert ja.
Ja,
ja klar.
Sonst hättest du das nicht gefragt. Ja, okay. Nee, also deswegen wäre eher sowas und keine Ahnung, in 1000 Jahren, das juckt mich irgendwie nicht mehr. So, das ist tatsächlich auch zu weit weg und auch 100 und da bin ich, glaube ich, auch also tagesformabhängig, aber auch zu sehr Pessimist, dass ich denke, da geht überhaupt noch viel auf der Welt, ehrlich gesagt. Ich meine, wie gesagt, heute nehmen wir auf an einem der heißesten Tage bis jetzt des Jahres. Es könnte, aber das kann ja in 3 Jahren auch nochmal ganz anders aussehen, wenn wir dann standardmäßig im Sommer über 40 Grad haben oder so.
Ja. Schauen wir
mal. Also ich weiß es nicht. Das ist aber das andere damit too much.
Aber ihr wisst schon, dass innerhalb von 1000 Jahren definitiv die Menschen, wenn es noch welche gibt, auf anderen Planeten auch leben. Ne?
Das ich glaube, da gibt es gar keine mehr, ehrlich gesagt.
Du meinst, es gibt keine Menschen und keine Planeten mehr?
Planeten vielleicht schon, aber ich glaube, Menschen vielleicht nicht unbedingt. Und ist doch die Frage, ob das so schlimm wäre. Wahrscheinlich nicht.
Ja, gut. Chris, die Antworten sind alle legitim.
Ali, wann kam Punk in dein Leben?
Also erstmal kam Michael Jackson in mein Leben.
Korrekt.
Das habe ich dann hoch und runter gehört. Und da gab es mal irgend so einen Song, wo auch Slash Gitarre gespielt hat.
Stimmt.
Und das fand ich richtig geil und habe dann halt mir aus so Pappmaché auch eine Gitarre gebaut und habe dann zu Hause Luft-Papp-Gitarre gespielt. Und dann wollte ich natürlich irgendeine Art von Gitarrenmusik hören. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber ich hatte aus irgendeinem Grund hatte ich eine so eine Metallica EP namens Jump in the Fire.
Okay.
Das fand ich richtig geil. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie Musik so wenig Melodien haben kann. Aber das war hart und für mich damals total brutal und ich fand es richtig geil.
Auch von welchem Alter sprechen wir da so?
Von 12.
Okay.
12, 13. Und ich fand es einfach nur geil und schön anti. Und dann hatte ich aber auch immer, also ich hatte so ein Tape, da war diese EP drauf und da war aber auf der anderen Seite waren Spambirds drauf.
Ah.
Oh. Und weil ich dann Skaterboy war, habe ich natürlich immer diesen Song gehört.
My God Rides a Skateboard.
Na klar, genau. Und das habe ich halt alles hoch und runter gehört, die ganze Zeit. Eigentlich dieses Tape. Also viel Abwechslung war da nicht. Also Metallica und Spambirds, genau. Und Michael Jackson und Genesis habe ich dann heimlich noch gehört. Ja. Ist eigentlich wie jetzt.
Ja. Aber zu der Zeit war dir wahrscheinlich sozusagen der, Hintergrund, der extrem unterschiedliche Hintergrund von Metallica und Spermels gar nicht so bewusst, sondern es war einfach nur so Musik, die irgendwie härter und anders war.
Genau.
Da muss ich gleich mal ganz einhaken, aber ich weiß jetzt nicht, aus welcher Phase dieser Metallica-Song stammt, aber die Metallica stammen ja schon aus so einem Umkreis, der im, sagen wir mal, im Hardcore irgendwo entstanden ist. Ne?
Sondern ja, diese Platte klingt auch total punkig. Also,
Das ist ja irgendwie von der, ist das nicht von der Kill 'Em All, glaube ich.
Ja, das war irgendeine Art von Maxi oder Auskopplung von der Kill 'Em All, glaube ich. Mhm. Mit so einem ganz hässlichen Cover, aber so ein
Dämon ist da
ja,
drauf.
Ja, so ein Dämon, so richtig scheiße. Und
das ist, doch geil.
Ist ja klar, dass ich das geil fand.
Wir haben ja noch nie. Wir haben hier ja noch nie darüber gesprochen, über das Subgenre, was quasi wie so eine Art Spin-off vom Hardcore war, nämlich Speed Metal hieß das.
Ah ja.
Und aus Speed oder Thrash Metal, aus diesem ganzen Umfeld sind ja auch Metallica entstanden und die waren auch so eine sehr skate-affine Band. Also
das stimmt. Das
war jetzt also Spermbirds und Metallica auf einem Tape, das waren jetzt nicht so komplett unterschiedliche Welten.
Nee, das finde ich auch nicht. Also, aber damals tatsächlich war mir der Unterschied, Jobst, war mir nicht wirklich klar. Also ich dachte, okay, ich will skaten, ich will Anti sein, die Mucke nervt meine Eltern, geil. Mhm. Also mehr Gedanken habe ich mir da nicht wirklich gemacht. Das kam erst so ein bisschen später.
Gut, wo wir jetzt schon von deinen Eltern sprechen, wie bist du denn eigentlich aufgewachsen, wir waren jetzt so gerade so im Alter von 13, 14, wenn wir jetzt nochmal da 13 Jahre zurückgehen zu deiner Geburt, als du geboren wurdest, gab es da Geschwister schon?
Nee, ich bin ja ein Einzelkind.
So, okay, das erfahren wir jetzt zum ersten Mal.
Keine Geschwister. Ich bin nicht verwöhntes Einzelkind auf jeden Fall. Und genau, also ich bin da in St. Louis 1979 zur Welt gekommen. So war das.
Und deine Eltern haben was gemacht zu der Zeit?
Meine Mama war zu der Zeit Zahnarzthelferin. Mhm. Und mein Vater war im Export tätig. Also
was, Waffen. Was heißt das?
Waffen, genau. Panzer.
Das klingt sehr dubios. Was heißt im Export tätig? Was soll das?
Ja, der war halt, also der hatte halt einen kaufmännischen Job und hat sich in erster Linie um, ich glaube, er hatte damals in einer Bauglasfirma gearbeitet im Saarland.
Das war ja ein Cover, ne? Also was hat er denn wirklich gemacht?
Nee.
Und der war dann auch immer zwischendurch mal immer so anderthalb Jahre weg, nehme ich an, oder?
Ich habe doch gesagt, Panzer, ey, jetzt ist aber gut. Nee, der war genau, der hatte da in dieser Bauglasfirma gearbeitet und hat sich dann um diese Geschäfte also er hat viel in Frankreich zu tun gehabt.
Das ist ja nebenan quasi.
Genau.
Nimm uns mal vielleicht aber mal mit nach St. Louis. Mhm. Ich war da noch nie. Auf stlouis.de steht, ist das ideale Ziel für geschichtsinteressierte Kulturliebhaber und Genießer, für Wanderer und Sportbegeisterte und für alle, die sich für spannende Tagesausflüge im Herzen der Großregion Saarlouis-Lux begeistern oder die einfach einen entspannten Tag zur Erholung suchen. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich hundertprozentig bestätigen. Nee,
wie hast du die... Ist eine Kleinstadt so, ne?
Das ist eine Kleinstadt, genau.
Was geht da? Was macht man da als Heranwachsender?
Was man da macht, weiß ich nicht.
Was
aber
machst du da?
Auf jeden Fall, ich bin da zur Schule gegangen. St. Louis ist ja so eine alte französische Festungsstadt. Und wenn man da von oben drauf guckt, dann hat man da auch sieht man da auch so einen Stern, also so sternförmig. Und es ist wirklich eine sehr schöne kleine Stadt. Und mir war das aber alles viel zu langweilig. Und ich habe früher Fußball gespielt. So, ich habe mit 6 oder 7 angefangen, Fußball zu spielen.
Klassiker auch so.
Genau, und dann bin ich aber nebenbei immer noch geskatet und bin dann auch sehr früh, ich fand dann auch sehr früh Bier gut. Also
was,
schon
was heißt
so
denn sehr?
13 oder so, da gab es dann schon am Wochenende mal ein 6er Bier so und wir sind dann halt auch immer so mit 13, 14 ging es dann halt erst zur Tanke. Und da hat man sich dann 1, 2, 6er Biere gekauft und dann ist man halt zu irgendeiner Party gegangen. Und ja, so war das. So war das damals.
Mit wem warst du denn da unterwegs zu der Zeit?
Hauptsächlich Jungen in meinem Alter, sag ich jetzt mal, auch so kleine Skater-Jungs.
Und bevor wir jetzt über dich und deine kleinen Skater-Jungs sprechen, ich habe noch nicht so richtig ein Gefühl dafür, so mit was für einem Credo du so erzogen wurdest. Waren deine Eltern eher liberal, streng? Worauf wurde bei euch zu Hause Wert gelegt?
Das ist eine Frage. Also meine Mama war auf jeden Fall sehr... laissez-faire, sag ich jetzt mal. Also die war sehr easygoing. Und mein Vater war auf jeden Fall ein bisschen strenger. Und der hatte dann auch, also als mit 12, 13 so bei mir wirklich die großen Probleme losgingen, dass ich halt wirklich original gar nichts mehr für die Schule machen wollte, war das natürlich dann damals auch ein Riesenproblem, weil meine beiden Eltern waren ja berufstätig. Mhm. Ich war dann nach der Schule halt so naja, so ein paar Stunden auf jeden Fall erstmal alleine, bis meine Mama dann wiedergekommen ist. Und in dieser Zeit hätte ich eigentlich auch Hausaufgaben machen sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe dann immer gewartet, bis mein Vater diesen Kontrollanruf gemacht hat, der meistens so zwischen 2 und 3 war. Und dann bin ich halt skaten gegangen. So war das. Und, ja.
Aber war das, also hat das zu, also gab es Stress deswegen? Also bist du in so eine offene, wenn du sagst, irgendwie an der Schule hat irgendwann keine Rolle mehr gespielt oder nicht so wichtig und so und irgendwie so, das kann ja ablaufen und im Moment klingt es eher so, naja, ich wusste schon, wie ich mich zu verhalten habe und mache jetzt gar nicht den Riesenstress. Oder bist du auch in so eine harte Anti-Haltung gegangen und hast gesagt, ey, fuck you, ich mache hier mein Ding und deswegen hing die ganze Zeit der Haussegen schief?
Also es gab schon sehr viel Stress bei mir zu Hause. So in dem Alter zwischen 13 und 17, würde ich jetzt mal sagen.
Nur zwischen dir und deinen Eltern oder auch zwischen deinen Eltern unter sich?
Also, was ich vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass meine Eltern ja geschieden sind. Und das war, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich so 6 Jahre alt.
Ja.
Und das war natürlich immer da war eh schon immer Stress. Und ich habe natürlich versucht, also ich war natürlich lieber bei meiner Mama, weil ich da mehr machen konnte, was ich wollte. Meiner Mama war das egal. Also sie hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, aber sie war jetzt nicht so die Mama, die sich jetzt um die Schule die ganze Zeit kümmert, was ich natürlich super fand. Mein Vater hingegen wollte das, ich war dann immer nur am Wochenende bei ihm, das heißt, er konnte das nicht richtig kontrollieren und so stand ich da zwischen diesen beiden Polen immer und jetzt so im Nachhinein überblickt man das natürlich viel besser und versteht auch viel besser, warum man damals so anti war. Also deswegen kam mir natürlich so Punk und Hardcore damals halt sehr gelegen, ne? Weil ich dadurch irgendwie noch mehr mich abspalten konnte von einem Elternhaus, was ich irgendwie nicht so richtig verstanden hatte. Und bis ich dann irgendwann so mit 17, 18 dann gemerkt habe, dass ich ja irgendwie viel weniger Probleme habe, wenn ich mal in der Schule mal ein bisschen aufpasse. Und dass ich das auch eigentlich alles ganz gut verstehe. Und und dann habe ich halt angefangen, mir mal Mühe zu geben. Und ab dem Zeitpunkt war dann auch alles entspannter, auch mit meinen Eltern.
Gibt es irgendein prägendes Ereignis, irgendeine Erinnerung aus deiner Kindheit, an das du dich besonders gerne zurückerinnerst und an das du dich eher so mit Schrecken zurückerinnerst?
Gerne. Was erinnere ich mich denn gerne? Also jetzt in Bezug auf meine Eltern oder insgesamt?
Oder insgesamt. Schön wäre es in Bezug auf Familie.
Ja, in Bezug auf Familie. Ja, also gerne zurückerinnern, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Es gab sicherlich auch schöne Momente, aber keine spektakulären, die mir jetzt...
Muss ja nicht spektakulär sein. Es kann ja auch sein, dass du sagst, wir hatten da, ich erinnere mich, als wir 4 waren, da haben wir einfach
eine
Reise gemacht oder was
auch immer. Es war auf jeden Fall mal so mein Vater, also als meine Eltern noch zusammen waren, sind wir zusammen nach Südfrankreich gefahren und da hatten wir irgendwie so ein Hotelzimmer im 10. Stock oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall bin ich dann, also da war ich 5 und ich habe dann gecheckt, so funktioniert der Fahrstuhl und bin dann abends in den Fahrstuhl alleine eingestiegen, bin runtergefahren und habe einen riesigen Backstein genommen, bin wieder hochgefahren und habe den dann vom Balkon auf das Auto meines Vaters geschmissen. Also so, ach, auf die Motorhaube. Doch, boah. Ich schwör's dir. Aber ich glaube, das hatte gar keine... Das war einfach nur so, ich habe einfach nur so gedacht, boah, geil, da kann man hier einen Stein runterschmeißen, guck ich mal. Und dann war aber noch das Auto meines Vaters da. War natürlich schlecht. Und also daran erinnere ich mich. War das
Auto dann total Schrott oder was?
Ja, die Motorhaube war halt komplett demoliert.
Und hast du es zugegeben, dass du es warst, oder hast du am nächsten Morgen gesagt, oh, hoppla, wo kam denn der Stein her?
Nee, die Tür zu diesem Balkon war ja offen. Also das hat man. Und
dann deine Eltern waren da drin, die waren also.
Ja, ja. Die waren. Also genau, das heißt, das hat man definitiv gehört und die sind dann halt rausgekommen und ich stand dann da und wie das jetzt genau abging, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber so in etwa hat sich das abgespielt.
Aber gab's genau. Da muss es doch krass Ärger gegeben
haben. Da gab es auf jeden Fall Ärger, aber wie genau, weiß ich nicht mehr.
Aber das hattest du unter positive Erinnerungen jetzt verbucht, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja, kann ich verstehen irgendwie.
Das ist ganz gut. Also so eine total sinnlose Aktion. Fand ich
ganz gut eigentlich. Ja, okay.
Ja, ansonsten, also ich habe halt echt viel Scheiße gebaut, ne? Also von daher.
Aber auch so Sachen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, Alter, das war wirklich richtig blöd oder eher so Quatschkram. Also gibt es Sachen, die du wirklich auch bereust, wo du sagst, ey, das war nicht cool. Mir oder anderen gegenüber.
Ja, also klar, da waren auf jeden Fall sehr uncoole Sachen dabei. Mit 7 habe ich auch mal so ein Schüler versehen. Also da gab es doch früher diese Dreh- und Trinkflaschen.
Diese Plastikdinger, diese bunten aus so dünnem Plastik.
Ja.
Und irgendwie.
Gibt's die nicht mehr?
Doch, die gibt's, glaube ich, noch.
Die gibt's wieder, glaube ich, oder?
Ich habe die mal irgendwo mal für meine Söhne gekauft. Die sind arschteuer und schmecken natürlich zum Kotzen.
Ja. Naja, auf jeden Fall hatte so ein Mitschüler hatte diese Flasche in der Hand. Und der hockte da so und ich habe dann halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe irgendeinen Kung-Fu-Film gesehen und dachte dann so, boah, geil, ich tritt dem jetzt mal die Flasche aus der Hand. Und dann hatte ich ihn natürlich ins Gesicht getroffen und das war damals schon eine Riesenaktion, ne? Mit Eltern in der Schule und, okay. Und mein Schwarm wollte nicht mehr mit mir reden und so. Also es war für mich damals schon sehr, sehr schrecklich und man konnte ja damals auch noch gar nicht sich irgendwie so richtig erklären, warum und weshalb. Also ich meine, jetzt wüsste man, wie, na gut, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt eine gute Erklärung für finden würde, aber auf jeden Fall könnte man was dazu sagen und damals konnte ich einfach gar nichts dazu sagen, weil ich einfach gar nicht in der Lage war zu sowas. Und das wird mir jetzt schon immer klarer, dass halt viele Probleme von damals einfach nur waren, weil ich einfach gar nicht wusste, wie ich irgendwelche Gefühle erklären konnte oder sollte. Mhm. Das war schon ein Riesenproblem für mich. Und deswegen habe ich dann lieber einfach draufgehauen, ne? Klar.
Wie bist du denn wann dazu gekommen, dass du das kannst? Also wie war dein Weg sozusagen zu dir und deinen ganzen Emotionen und so?
Deine Karriere als Schläger?
Eher daraus, nee, also.
Das war ich nicht, aber wie ich da rausgekommen bin, also ich glaube gar nicht bewusst, sondern eher ganz unbewusst, indem ich, also es klingt jetzt echt pathetisch, weil ihr auch einen Punk-Podcast habt. Aber tatsächlich war es bei mir so, dass ich durch meine Freunde damals, durch diese ganze, ich nenne das jetzt mal Salui-Community, dass wir da früher so viel geredet haben einfach. Mhm. Und so viel Zeit ja auch war, kann man sich
halt also schon in dieser ganzen Teenage-Zeit quasi
ja,
schon.
Ja, wir haben so viel geredet über Liebeskummer, über alles Mögliche halt. Dass ich glaube, dadurch hatte ich dann schon so ein bisschen gelernt, auch mit sowas umzugehen. Naja.
Finde ich übrigens nicht selbstverständlich, dass junge Dudes in den späten 90ern so viel reden, weil ich das in meiner Erinnerung gab es das in meiner Jugend zum Beispiel nicht so. Da wurde er, weil er so eine Sprüche und mit Nachnamen anreden und es war also eher so eine emotionale Härte zum Teil, als dass wir wirklich da großartig, also wie gesagt, von dem Alter jetzt so Schulzeit, dass wir großartig sozusagen für uns da gewesen sind.
Also das war es bei mir auch. Ne? Also
beides quasi.
Gab es auch, aber so das eine war halt das, wie man sich nach außen präsentiert hat. Und aber wenn wir dann so unter uns, also ich sage so, umso größer die Gruppe war, umso weniger wurde über Emotionen gesprochen. Und umso kleiner die Gruppe war, umso eher haben wir über alles gesprochen. Und das war damals auch wirklich super, weil ich glaube, wir haben uns da gegenseitig auch fast schon so ein bisschen therapiert. Ne? Mhm. Also wir haben ja dann auch so über die Probleme zu Hause geredet. Ne? Mhm. Und das war schon geil.
Wenn du von dieser deiner Saarlouis-Community sprichst, das ist dann schon auch so alles, was so Punk-Hardcore-affin ist? Oder ist das eher so Skate-Szene noch?
Nee, oder das kann war man schon, das gar nicht? Nee, das war schon so eher Punk-Hardcore-related.
Mhm. Okay. Ja, ich würde vielleicht da tatsächlich sogar so ein bisschen weitermachen. Also wie gesagt, du hast von Spermels gesprochen und Metallica, dann fair enough, kann man ja noch ein bisschen reinsortieren als musikalisches Ding. Wie bist du denn tiefer so ein bisschen in dieses, in welche Art von Punk-Hardcore reingerutscht? Gab es in Saarlouis irgendwelche Bands, Konzertorte? Was war für euch da so relevant?
Also früher im Saarland, also so 92, 93 gab es halt in Völklingen die Sporthalle und da sind dann diese ganzen größeren Bands zu der Zeit hingekommen. Also
was
so
heißt
wie
größere Bands?
Biohazard, dann? Life of Agony, diese ganzen Bands und Sepultura und Creator, so diese ganzen Bands, die haben alle dort gespielt. Mhm. Wir sind dann alle immer mit dem Zug dahin gefahren, waren so 20 Minuten mit dem Zug. Und dann haben wir viel Bier mitgenommen und dann sind wir zu diesen Konzerten. Und das, genau. Aber dann gab es auch noch das Homburger Jutz.
Na klar.
Das gab es auch noch. Und da war ich dann damals auf einem Konzert, was mich da total, also da war ich wirklich so schockverliebt. Das war so extrem. Vielleicht erinnere ich mich jetzt oder vielleicht kommt es mir jetzt auch viel extremer vor, als es wirklich war. Aber damals hatten halt Slapshot und dieser im Homburger Jutz gespielt. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich da mit meinem Kumpel so mit 13, 14 hin bin. Ich musste dann auch noch zu Hause lügen, weil also ich durfte nicht während der Woche auf ein Konzert. Und ich habe dann bei einem Freund, mit dem ich zum Konzert bin, der auch bei mir auf der Schule war, bei dem durfte ich dann schlafen.
Okay.
Mhm. Was er mir aber nicht gesagt hat, ist, dass ich da in diesem Heizungskeller schlafen musste. Das war dann nicht so geil. Und am nächsten Tag Schule war dann auch super, mit so ganz dreckigen, siffigen Klamotten. Und jedenfalls waren wir auf diesem Snapshot-Konzert und das war so, also das war damals halt so extrem, weil dieser tätowierte Typ kam auf die Bühne und er hatte so einen kleinen Espresso auch dabei und hat, also ich weiß nicht, woher der plötzlich diesen Espresso hatte. In dem Publikum waren ja nur Kids irgendwie, die alle wie so Hunde gehechelt haben. So, die waren halt alle total hyped und hatten total Bock. Und dann hat er diesen Espresso getrunken und alle haben sich komisch angeguckt. Und dann ging dieses Konzert los und alle sind gedived und alles war kaputt. So, es war einfach total krass. Und ich fand's, also damals war das für mich einfach das beste Konzert ever. So. Das
kanntest du die Band vorher denn überhaupt schon? Oder war die Band als solches auch eine Überraschung?
Nee, ich wusste, dass dieses Konzert ist und hatte mir dann auch Platten angehört. Und damals kam ja interessanterweise, also die waren gerade mit dieser EP auf Tour, die sie verrückterweise bei Steve Albini aufgenommen hatte, die so ein bisschen...
Slapshot haben bei Steve Albini aufgenommen?
Ja.
Ach Quatsch, das wusste ich nicht.
Und, war das diese Blast Furnace oder
ja,
so?
Ja, genau. Das war die Tour, mit der ich die gesehen habe.
Ja, Das war das, schon, also das war eher so ein bisschen geil. So groove-rockig, ne?
Das war schon geil. Das ging mir richtig gut ab. Ja, das war für mich ein prägendes Erlebnis. So. Also solche Konzerte habe ich danach so in der Form nicht mehr erlebt. Ja.
Gesucht und nicht gefunden.
Was hast du zu der Zeit denn sonst noch so gehört? Wir wissen noch nicht so richtig viel. Wir wissen Metallica und Spermbirds und ja. Jetzt Slapshot. Nimm uns mal zu der Zeit so ein bisschen in deinen musikalischen Kosmos mit.
Also ich hab auf jeden Fall, was habe ich denn da gehört? Also ich habe Agnostic Front gehört, fand ich richtig geil. Finde ich tatsächlich auch immer noch gut.
Aber die aktuellen Sachen oder
nicht? Nein. Ja, gut, okay. Nein. Also wirklich dann nur so die ersten, diese schlecht klingenden Platten, die finde ich alle geil.
Sind auch geil.
Die haben so eine Energy, das ist fast schon so Minor Threat-artig. Ja. Finde ich total geil. Das habe ich gehört. Dann habe ich aber auch so Sachen gehört, die mir jetzt tatsächlich ein bisschen peinlich sind, weil jetzt verstehe ich ja die Texte. Das war mir ja früher scheißegal, teilweise.
Weißt du, was mein Tipp ist, was du für ein Typ bist?
Ja.
Du bist auch so ein Propane- und Clawfinger-Typ gewesen.
Das weißt du aber, wenn ich dir es mal erzählt
habe. Nee, das habe ich ja vergessen. Das passt aber auch so gut zu dir,
finde ich. Nein, aber Clawfinger habe ich tatsächlich, fand ich tatsächlich so mit, ja, so 12, 13 fand ich dann so ein, zwei Songs geil. Halt.
Na klar.
Also wenn du das jetzt anmachst, ist ja unglaublich. Ey.
Unglaublich,
das ist wirklich. Einfach unglaublich, wie scheiße das ist.
Total. Und spielen wieder natürlich, ne?
Ja, klar.
Na, klar.
Wobei neulich habe ich so ein Interview mit diesen Typen gesehen und dann wird mir irgendwie bei YouTube vorgeschlagen. Dann dachte ich noch so, hä, wie kommen die denn jetzt drauf, dass ich ein Clawfinger-Interview sehen will?
Aber naja, die kennen sich aus. Die kennen dich.
YouTube, ne? Und dann habe ich mir das Interview angeguckt und dann waren die natürlich, wie soll es anders sein, super nett, ne?
Naja,
super
klar.
Nette Leute.
So skandinavisch, Schweden oder so.
Ja, das, ja, oder? Super sympathisch leider. Und Biohazard dagegen sehr unsympathisch, war ich aber damals großer Fan.
Okay.
War ich tatsächlich sehr großer Fan. Und ansonsten, was habe ich denn dann noch gehört?
Was ist denn so ein Lokal, also deutschen Bands, Spermbirds hatten wir schon. Haben die irgendwie eine Rolle gespielt oder irgendwas, was vielleicht auch so vor Ort war? Ich weiß gar nicht, ob es so Bands aus Saar Louis gibt.
Waren so Bands wie Challenger Crew? Gab es die schon nicht mehr?
Gab es nicht mehr, glaube ich.
Das kenne ich gar nicht.
Ja.
Also es gab halt diese Bands wie ABC Diablo, aber das war ja, die waren halt irgendwie 3-4 Jahre älter.
Ja.
Und das war einfach, der Unterschied war einfach zu groß. Ne? Mhm. Hat mich auch musikalisch damals gar nicht interessiert. Ne? Mhm. Nee, ich wollte schon so Macker-Hardcore damals hören. Das fand ich geil. Ja. Mhm. Ja. Ah, Spud Monsters habe ich immer noch gehört. Das fand ich auch geil.
Wen? Was bewachst?
Wen?
Das fand ich richtig geil, ja.
Moment nochmal, wie hieß die Band?
Spud Monsters.
Habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ist auch, also, das reicht auch, weil du die nie gehört hast. Mehr musst du dazu nicht wissen.
Ja. Ja.
Das ist so Fun-Macker-Hardcore, ne? Kann man so sagen. Genre Fun-Macker-Hardcore.
Fun-Macker ist auch ein interessantes Genre, ja. Nee, stimmt, ja, hast recht.
Ja, ne? Oh. Gut.
Hast du zu der Zeit eigentlich schon irgendein Instrument irgendwann mal gelernt oder kam das erst später?
Außer der Pappgitarre.
Ja, außer der Pappmaschee-Gitarre.
Naja, wir hatten irgendwie mit, wann war denn das? So mit 14, 15 wollte ich unbedingt Schlagzeug spielen. Ich wollte unbedingt Schlagzeug lernen, aber mein Vater meinte damals irgendwie, ich soll erst Klavier lernen und dann kann ich auch Schlagzeug lernen. Weil darauf baut ja alles auf. Irgendwie so. Und fand ich natürlich scheiße. Also ich wollte da ja reinrocken, ne? Und nicht jetzt irgendwie da an so komischen Tasteninstrumenten abhängen.
Natürlich nicht.
Nee, klar. Und genau, und dann haben sich irgendwie so ein paar Jungs zusammengetan, haben einfach eine Band gegründet, ohne dass sie Instrumente spielen konnten. Und da war die Rolle am Bass frei.
Okay.
Dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ey Mama, ich will unbedingt Bass spielen. Und dann hat sie gesagt, okay. Und dann hat sie mir irgendwie so einen kleinen Verstärker und einen Bass gekauft. Und dann haben wir einfach angefangen zu spielen. Und dann habe ich irgendwie zu Hause gehockt und habe dann versucht, mitzuspielen bei Songs. Also damals, also umso einfacher, umso besser, ne? Also so, dass man so quasi sein Gehör so ein bisschen geschult hat. Was hört sich richtig an? Was hört sich falsch an?
Und ging das gut? Hast du so ein Talent da gleich entdeckt oder war das Arbeit für dich?
Ich habe es einfach gemacht und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich das irgendwie kann. Und ich dachte ja auch immer, dass ich musikalisch total scheiße, also dass ich halt da eine totale Null bin, weil, ja, durch den Schulunterricht einfach, ne? Mhm. Also da habe ich so gedacht, okay, ich check da eh gar nichts mit den
also
Noten. Ich kann
Musik,
ja unmöglich musikalisch sein. Wie soll ich denn musikalisch sein? Und dann habe ich so zu Hause gehockt und habe da mitgespielt und habe irgendwann gemerkt, ah, das hört sich richtig an, das falsch. Und irgendwann konnte man tatsächlich spielen, so 3-4 Notenriffs. Und
keine Bücher zum Lernen gehabt? Peter Bursch, Rockbass oder so?
Nichts. Nee. Wäre gut, wäre eine coole Story gewesen, aber nee, ich habe mir alles selber.
Ich finde die Story jetzt ehrlich gesagt besser.
Ich aber auch.
Ja. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Also ich hatte zweimal Unterricht, das war mir irgendwie viel zu kompliziert, weil mir wurde immer gesagt, dass ich irgendwas falsch mache, aber ich habe dann gesagt, naja, aber es klingt doch jetzt genau so, warum muss ich denn jetzt anders anschlagen? Und dann hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Das war aber schon, da war ich schon 25, ne? Also da irgendwie habe ich dann so gedacht, ich komme, also klar, ich bin natürlich limitiert, das ist klar, aber so ein begrenzter Werkzeugkasten führt natürlich auch dazu, dass man mit dem Werkzeug arbeiten muss, was einem zur Verfügung steht. Und dadurch entwickelt sich hoffentlich oder idealerweise dann auch ein bisschen eigener Stil. Dadurch, dass man eben nicht alles spielen kann, weil wenn man halt schon mal mit einen Gitarristen gesucht hat für seine Band oder einen Bassisten und da kommen die super Musiker an, dann nervt es einfach, weil man halt merkt, die können halt alles spielen, aber du musst denen oft sagen, was die spielen sollen. Und naja, aber das ist ja eine andere Geschichte.
Ja. Aber was ist aus dieser ersten kleinen Band, diesen Jungs geworden? Das ist aber nicht Lynch schon, oder was?
Nee, das war dann später. War ja dann.
Aber ist, also habt ihr dann, gab es Auftritte? Ist das irgendwie schon wirklich so gewesen, dass man sagt, ja, ist eigentlich eine Band?
Ja, gut, war das glaube ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall in so Jutzen, da rund um Saarlouis hatten wir auf jeden Fall schon mal Konzerte.
Ja. Wie hieß die Band?
Die hieß Used for Nothing.
Nicht so schlecht, finde ich.
Ja, nur bei Name. Ja. Und was, wie habt ihr das selber beschrieben, die Art von Musik, die ihr so gespielt habt?
Macker-Hardcore.
War das aus auch Saarlouis?
Nee, es war die Band war gar nicht Macker-mäßig. Das war eher so, ich sag mal, es war so ein bisschen so Oldschool-Hardcore, aber hier und da hat man mal einen kleinen Mosh-Part eingestreut.
Okay.
Okay. Ja.
Wann hast du das letzte Mal gehört? Gibt es da überhaupt Aufnahmen?
Ich hoffe nicht.
Ich finde, das klingt also irgendwie gut.
Ich finde auch, das klingt gut eigentlich.
Ja, für euch, ja. Ich habe tatsächlich noch hier so eine Kassette mit so einer Proberaumaufnahme.
Und wann hast du die mal gehört?
Das letzte Mal, als ich noch ein Tape-Deck hatte. Also das ist schon länger her auf jeden Fall. Ja, müsste man aber mal digitalisieren auf jeden Fall. Weil es ist ja von, ich glaube, das ist von 94 oder so.
Okay.
Das ist schon richtig scheiße, ja.
Wie ging es dann musikalisch weiter bei dir auch?
Ja, wir hatten dann diese Band Lynch gegründet.
Oh, die gab es 2000, wenn das. Stimmt das überhaupt? Das steht zumindest irgendwo bei Discogs oder so. Also ein paar Jahre später. Das war aber das erste Richtige dann sozusagen.
Genau. Und da war dann auch schon musikalisch, war ich da dann auch schon ganz woanders. Also da war ich dann eher bei so Bands.
Da warst du ja auch schon 20, 21 so.
Ja, genau. Also da war ich dann eher bei so Bands wie Botch und
Das hört man ja auch
die ganzen Noisy-Hardcore-Sachen.
Auch und Neurosis?
Nee.
Nicht so?
Nee, nicht so. Irgendwie nicht, nee.
Komisch, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt und natürlich auch an Laughing Hyenas, die du zu der Zeit noch gar nicht kanntest.
Ja, aber es kann halt sein, dass, ich meine, was wir echt viel gehört haben zu der Zeit war ISIS zum Beispiel. Mhm. Und ISIS war ja schon, ich sag mal, extrem beeinflusst von Neurosis, ne? Also kann man ja schon sagen. Ja,
so über Bande sozusagen.
Ja, ja, genau. Und deswegen, ja, haben wir da versucht, diese ganzen Einflüsse da zu nutzen und irgendwie was Eigenes draus zu bauen und waren da auch sehr motiviert und hatten ja dann auch mal richtige Europa-Touren gemacht. Eine war ja auch mit Page 99, die ich lustigerweise vor ein paar Monaten hier
stimmt, die haben wieder gespielt, ne?
gesehen habe, ja. Und ja, so war das.
Ja, das ist so ein, also das war ja zu der Zeit tatsächlich so ein Ding, ne? Also ausgehend von Botch, die ja, glaube ich, auch, ich meine, die waren live schon auch echt ganz schön beeindruckend, fand ich.
Ja, ja.
Cool. Und da gab es ja so einiges, was so ein bisschen in dieses neusige Kram ging. Wenn du an Lynch denkst, die Band gab es ja schon relativ lange.
Mhm.
So 10 Jahre oder sowas mindestens, ne? Wenn du 2011 bist du nach Berlin, hast du gesagt. 2000 gegründet?
Ja, ich glaube 2008 hatten wir die letzte Show.
Ach so, dann doch, okay.
Oh.
Hey, nee, aber ich meine, dass wir zusammen in Mülheim gespielt haben und ich meine, das wäre Lynch gewesen. Das müsste dann aber später sein. Das wäre dann aber noch 2010 gewesen oder so.
Mhm. Mhm.
Nee, gab es noch eine andere Band nach Lynch?
Nee. Okay. Nee, irgendwie nicht. Zu der Zeit nicht. Ne.
Okay, whatever. Wenn du an diese, jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf sozusagen, an diese 10 Jahre bei Lynch denkst, was ist für dich die unangenehmste Erinnerung daran? Um mit dem Positiven anzufangen.
Die unangenehmste Erinnerung? Unangenehm war es auf jeden Fall, war der Songwriting-Prozess, der war sehr unangenehm gegen Ende, weil irgendwie hatte niemand eine gute Idee, alle waren sehr engagiert und ambitioniert, aber keiner hatte eine gute Idee und unser Gitarrist damals, Matthias Veit, der hatte schon sehr viel vorgelegt, was dann aber niemandem gefallen hat.
Mhm.
Und diese Proben waren wirklich total unangenehm, weil alle da so rumstanden und man dann dadurch auch in so einer schwierigen Position ist. Weißt du, man erkennt an, dass jemand sich Mühe gegeben hat und was geschrieben hat und zu Hause gebastelt hat, aber man findet es halt scheiße. Man hat aber auch keinen Alternativvorschlag.
Mhm.
Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm und deswegen war es gegen Ende einfach nur noch so ein riesiger Arschkrampf und deswegen, und dann hatten irgendwie die beiden Gitarristen haben sich dann noch in die Haare gekriegt und dann war irgendwie klar, dass das zum Scheitern verurteilt ist und Matthias ist dann auch nach Wiesbaden gezogen, der hat ja dann später auch bei Radare gespielt. Auch eine super Band und ich habe ja vor einem Jahr mit ihm zusammen dann nochmal ein neues Album gemacht, mit auch Peter von Hetz damals, Death by Gong. Ja,
und das ist auch, den Typ hast du doch rangeholt, ich kenne den gar nicht nur so vom Namen, der heißt ja witzigerweise auch Jobst, ne, eigentlich?
Ja, ja, genau.
Der hat ja auf dieser Nothing LP dann auch ein Solo eingespielt, ne?
Nee, das war, oh Mist, wie peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen.
War der das nicht?
Nee, das war
der nicht. Ihr wisst nicht, wer die Featured Artists
sind. Wieso? Ich kenne die Features, es geht ja um Jobs Band.
Du hast da mitgespielt, zieh dich da nicht
aber
raus.
Aber das war scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das
ich habe es auch vergessen. Nicht. Aber ich kannte den auch nicht, deswegen
Patrick
war mir das
Hartmann. Patrick Hartmann,
so hieß der.
Aus Lörrach.
Aus Lörrach.
Genau. Und seine Band hieß damals Fear My Thoughts.
Ach, siehste, genau. Auf jeden Fall, wir brauchten jemanden, der spielen kann.
Er hat das Solo gespielt.
Genau. Ja, okay, okay, stimmt. Na gut. Okay, und die beste Erinnerung?
Mit Lynch?
Ja.
Die beste Erinnerung. Ach, ich glaube, das war das letzte Konzert, was wir hatten in Berlin im Cassiopeia mit Colesk. Das war, das war echt geil. Das war cool. Das hat echt Spaß gemacht.
Und wir haben eben schon gesagt, ihr seid relativ viel getourt. Wo habt ihr denn überhaupt gespielt alles außerhalb von Deutschland jetzt mal?
In Frankreich, Spanien. Haben wir noch gespielt? Naja, und dann halt die ganzen Benelux-Länder.
Ist ja quasi und die kannten, da, wie bekannt wartet ihr zu der Zeit? Wie gesagt, ich kannte euch ja nicht und ihr wart auf Scorched Earth auf dem Label, was ja damals ein ziemliches Hardcore-Label war. Ich habe, also als ich das jetzt gehört habe, habe ich euch da nicht so richtig verorten können.
Wie ist die Frage?
Die Frage ist, wie bekannt ihr wart? Erster Teil der Frage.
Mhm.
Ja, fangen wir mal damit an.
Wie bekannt? Naja, nicht so bekannt. Also es war ja schon alles super nischig, aber es gab eben die Möglichkeit, dann auch mal mit größeren US-Bands zu touren.
Die da waren?
Naja, damals Page 99 oder... Mhm. Wir sind auch mal getourt mit einer Band namens Anodyne.
Da habe ich noch nie was von gehört.
Aber das waren jetzt auch keine Riesenbands. Aber für uns war das damals halt geil, ne? Also
klar.
Eine kleine Europatour spielen, das war schon super.
So, und wie seid ihr dann auf Bernds Label gekommen?
Das lief definitiv nicht über mich. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich glaube, das hat auch Matthias Veit damals an Land gezogen. Das wäre übrigens auch mal ein guter Gast.
Ja, jetzt bleiben heute erstmal bei dir.
Ich sag's ja nur.
Ja. Oder sollen wir ihn anrufen und mit dem weitermachen?
Ja. Nee, krass. Nee.
Okay. Das heißt, aber hast du denn, also was war das denn für dich? Also wie gesagt, ist tatsächlich so für mich als ein bisschen älterer, also ich habe jetzt auch nicht geträumt davon, auf Scorched Earth Policy zu veröffentlichen, aber es war halt so ein, das war natürlich so ein Label, was bekannt war. Man kannte die Leute über diese ganze Mannheim Connection und Bands und Stack und hast du nicht gesehen. Hat das eine Relevanz für dich gehabt oder warst du einfach so, ja, macht irgendjemand meine Platten und ist okay, aber mir geht's ums Spielen, also.
Ich fand das schon cool, was der gemacht hat und es war natürlich auch total super, damals in diesen ganzen ganzen Kreis aufgenommen zu werden, wobei wir da eigentlich nicht wirklich reingepasst haben. Ne?
Das ist ja, was ich gesagt habe.
Da waren
das
halt
war
schon
ja der zweite
viele,
Teil der Frage. Weil,
genau,
da
waren halt
da
schon...
Eigentlich also musikalisch, finde ich, passt ihr da nicht so richtig rein.
Keine Ahnung, vielleicht wollte Bernd einfach mal was anderes machen. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, mit meinem Label ist ja auch so, also man versucht ja schon auch immer mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und das zu machen, was einem gefällt. Und vielleicht war es bei Bernd genauso. Ich habe keine Ahnung.
Aber andererseits, also ich finde, das passt schon irgendwie so. Ne? Ich meine, da hast du so Kram nachher noch drauf wie Katharsis, J.R. Ewing. Das ist jetzt nicht so gut von diese Creation is Crucifixion. Ist natürlich was anderes, aber das ist schon das passt für mich da schon ganz gut rein, ehrlich gesagt. Hm. Also das war ja also klar gibt es dann auch noch irgendwie Naudinal und hast du nicht gesehen, aber war ja schon okay, Lesse haben da auch mal eine 7-Inch rausgebracht, sehe ich gerade.
Okay, ja.
Undying auch so, also das passt schon irgendwie. Und auch Fear My Thoughts, wo wir gerade bei denen gewesen sind. Das Blitz.
Naja, ich sag mal so, wir hatten jetzt auch nicht so viel, es gab jetzt nicht so viele Alternativen, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, man muss nehmen, was man kriegen kann, hast du recht. Ja, und wenn es nur Scotch Earth Policy ist.
Damals war das halt schon geil, weil man ja auch wusste, dass in Mannheim zu der Zeit viel los war und dass dadurch die Möglichkeit auch besteht, da in der Ecke auch ein paar Konzerte zu spielen. Von daher war es eine super, super Wahl oder Möglichkeit.
Und habt ihr das auch tatsächlich gemerkt, also eben, wenn ihr gespielt habt, dass dieser Label diese Assoziation, dieses Umfeld euch so ein bisschen geholfen hat, auch bekannter zu werden?
Ich glaube nicht. Also das habe ich jetzt, also klar, man hat Konzerte mit den Bands gespielt, ja. Aber sonst, ich hatte damals auch eher das Gefühl, dass auf diesem Label schon mehr Bands waren, die sehr politisch waren und sehr lange Ansagen gemacht haben.
Ja, ja, genau.
Und das war zu der Zeit auf jeden Fall gar nicht mein Ding. Am Ende war ich halt froh, dass wir ein Label hatten. Das war eigentlich alles. Und Bernd war sehr nett. Ich habe den irgendwie gemocht. Ja.
Okay. Dann bist du da, hat sich da aber ja nicht mehr gehalten. Wir sind noch nicht in Berlin, oder? Wir kommen jetzt nach Berlin, genau.
Vielleicht noch ganz kurz, um Saarlouis auch abzuschließen. Band hat natürlich eine Rolle gespielt. Aber du hast da natürlich nicht von der Band gelebt, sondern, wir haben schon gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht.
Ja.
Wo genau? Was war das für ein Betrieb und was war das Beste an der Ausbildung?
Also ich hatte ja erstmal angefangen, Schreiner zu lernen.
Ah, was?
Ja, ich habe ein Jahr Schreiner versucht.
Aber bist nicht der Typ für?
Ich fand das tatsächlich, die Idee davon fand ich geil, nur wie es dann in der Praxis war, aber totale Scheiße. Weil ich musste damals dann halt wirklich 10, 11 Stunden Schichten machen und hatte irgendwie 2 oder 3 Monate später mein Gehalt bekommen, was ja eh schon super mickrig war. Und also, ja, das war totale Scheiße. Da musste man den ganzen Tag irgendwie schleifen. Diese Maschinenlehrgänge waren zwar interessant, aber alles, was man dort dann gelernt hat, konnte man dann in der Schreinerei gar nicht umsetzen oder sich gar nicht mal wirklich versuchen. Wahrscheinlich wäre das später dann gekommen, aber ich war da schon viel zu genervt und habe dann irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, mein Vater hatte damals irgendeine Connection zu einem großen Außenhandelsunternehmen in Saarlouis und ich dachte nur so in dem
Panzer
Alter.
Wieder.
Wie bitte?
Panzer wieder.
Panzer, Schusswaffen.
Schuss.
Geil. Nee, und dann hatte ich auf jeden Fall einfach gedacht, so, ja, da muss ich mich wenigstens körperlich nicht mehr so kaputt machen. Vielleicht ist das ja okay. Und dann bin ich da so schlecht gelaunt zum Vorstellungsgespräch. Und dann hat das irgendwie geklappt. Die haben mich dann genommen und dann habe ich halt diese Ausbildung gemacht. Wo man dann irgendwie alle 2, 3 Monate musste man dann immer eine andere Abteilung. Und
aber
was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Buchhaltung, diese Abteilung. Also es ist echt, das war alles wie die Office, nur mit Rauchen. Sau viel Rauchen einfach.
Im Büro.
Ey, das war so krass. Ey, diese Bildschirme, da waren ja diese ganzen Computer, waren ja noch so. Das waren ja so weiße Computer, weiße Bildschirme.
Mit
ja,
aber, oder alle, diese grünen, mit so grüner
Schrift. Ja, genau.
Und die waren alle weiß.
Ja, beige, das ist scheißegal. Also nachher waren die alle gelb. Also war egal, beige, weiß, egal, rot. Die werden alles, was du da reingestellt hast, wurde gelb. Und das war auf jeden Fall krass. Also das ist krass. Dafür sterbe ich auf jeden Fall 2 Jahre früher. Diese 3, 4 Monate, da wurde so hardcore gequarzt, das habe ich seitdem nie mehr erlebt.
Korrekt.
Auch nicht irgendwo in Frankreich oder so.
Ja. Okay. Aber abgeschlossen,
Ja, abgeschlossen.
Drei, also das heißt 3 Jahre, ne?
3 Jahre. Und
was,
dann...
Was war dein Plan dann? Du bist ja dann erst Anfang 20, klar, Band ist dann natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen Fokus gewesen, macht Bock, aber irgendwie muss ja die Kohle auch ran. Was? Oder beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch so eine Art, okay, wie was denke ich denn, was in 10 Jahren oder 20 Jahren ist?
Das hatte ich leider nie überlegt, aber ich hatte auf jeden Fall damals die Idee, dass ich dann natürlich mein Fachabi mal noch schnell mache, weil wenn du 3 Jahre Ausbildung gemacht hast, dann musst du noch 1 Jahr machen und dann hast du wenigstens noch so ein Fachabi Wirtschaft. Und mit dem dachte ich dann so, ja, dann kann man ja eigentlich jetzt BWL studieren, ne?
Ja, ein Traum wird wahr.
Um ehrlich zu sein, waren das alles keine Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil ich total überzeugt davon war. Mhm. Sondern es waren alles Entscheidungen, weil ich so wusste, ey, ich muss irgendeine Scheiße, muss ich schon machen, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, aber eigentlich will ich nur Mucke machen und Bier trinken die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, dann habe ich halt ein Semester BWL in Trier studiert. Und das fand ich wirklich abartig scheiße, ey. Und das hatte ich dann auch direkt abgebrochen. Und, und dann war ich erstmal arbeitslos. Und dann, die Zeit war auf jeden Fall richtig ätzend, ey. Da hatte ich nämlich in Roden, das ist so ein Stadtteil von St. Louis, da hatte ich nämlich meine erste eigene Wohnung, die war über so einer Currywurstbude. Was ganz geil war, wenn man mal schnell Fritten kaufen wollte. Mhm. Ansonsten war es aber eher schwierig, weil dieser Geruch die ganze Zeit da war.
Das ist, ja.
Und ich hatte zu der Zeit auch wirklich ein kleines Kiffproblem, würde ich jetzt mal sagen.
Stimmt, wir haben noch gar nicht über, außer Bier haben wir noch gar nicht über Drogen gesprochen.
Da habe ich auf jeden Fall ordentlich gequarzt mit so einem Kumpel von mir. Und und irgendwie bin ich da, also weil das Problem war, ich war dann halt arbeitslos, aber ich hatte noch nie einen Job. Also ich hatte dann 2 oder 3 Vorstellungsgespräche, aber die haben dann so Sachen gesagt wie, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber sie haben ja keine Berufserfahrung.
Und
aber wie soll ich sie denn kriegen, wenn ich keinen Job bekomme, was? Damit war man dann sofort disqualifiziert, ist klar, ne? Das heißt, und dann irgendwie hatte ich dann 1 Jahr lang in so einer, also dann habe ich irgendwann doch einen Job gekriegt und dann hatte ich in so einer Telefon-Marketing-Firma gearbeitet.
Das ist ein Pain in the Ass.
Und das war auch der absolute Horror. Also aber irgendwie war generell sehr schlimm in meinem Leben.
Aber ich traue dir da Talente zu bei so Telefon-Marketing, oder?
Ich war sehr gut, ja.
Was musstest
du denn machen? Die wollten, dass ich noch samstags komme. Die fanden das geil, ja. Die fanden das super und ich fand es von Anfang an scheiße, aber es war natürlich klar, wenn ich Kohle verdienen will, muss ich einigermaßen gut sein, aber irgendwie bin ich aus irgendeinem Grund da übers Ziel hinausgeschossen, weil es sehr einfach irgendwann war für mich.
Und was musstest du denn verkaufen?
Das waren unterschiedliche Sachen, also es waren so Kreditkarten.
Boah.
Und was war es denn noch? Dann war es noch so, dann waren es noch so Lose. Lose waren es auch noch.
Alter.
Ja.
Und wem hast du das angedreht? Irgendwelchen armen Rentnern oder wie?
Nee, das waren nur junge 20-Jährige.
Ja gut, die haben es ja nicht verdient.
Die im vollen Bewusstsein.
Ja. Ich komme von in die Hölle, da macht das jetzt auch nichts mehr aus. Auf jeden Fall.
Aber wie viel kam das bei rum? Wie viel hast du da verdient?
Boah, kann ich nicht mehr sagen. Es gab auch keine Provision oder so, ist klar. Ne? Also, ich weiß gar nicht mehr. Das ist echt zu lange her. Also, es war jetzt nicht viel. Also, es war kein gut bezahlter Job. Aber es war okay. Und bei mir war es so, ich wollte irgendeinen Job haben. Verstehst du? Also, ich war irgendwie so über ein Jahr arbeitslos.
Das verstehe ich total.
Und dachte halt einfach, ey, fuck it. Ich nehme, was ich jetzt kriege und ich ziehe es durch. Ist mir scheißegal. Ich habe eine Wohnung. Da ging es halt, also es klingt lustig, aber mir ging es wirklich ein bisschen ums Überleben. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich immer im Hinterkopf, ey, wenn ich jetzt einen Job habe, scheißegal welchen, dann habe ich ja Berufserfahrung, in Anführungszeichen, und kann mich aus diesem Job auf einen anderen Job bewerben. Und deswegen habe ich durchgezogen, scheißegal. So. Und okay, deswegen.
Ein Plan, ein Lebensplan oder sowas gab es da aber noch nicht. Karriereplan oder wie auch immer. Nee. Okay. Nee.
Ja. Genau, aber du, dann, ganz kurz, du warst da jetzt, da, ich habe ein bisschen das Timing, du warst so Mitte, Anfang 20?
Na, genau, also ja. Ende auch.
Ne? Ende schon?
Nee, da war ich Anfang okay. 20. Ja.
Okay.
Genau. Ja, und dann habe ich, klar, nebenbei habe ich immer Musik gemacht. Das war dann auch immer so ein Ausgleich, weil das war ja dann auch das, was ich halt wirklich machen wollte. Und dann, wie war es denn dann? Genau, und dann habe ich irgendwann über einen Freund erfahren, dass eine private Krankenversicherung in Saarbrücken Leute suchen für den Inbound.
Das ist besser.
Also für ihr Service Center, wo quasi dann halt die Kunden anrufen und Fragen haben.
Moralisch kann man da nichts gegen sagen.
Nee, genau. Und für mich war das damals tatsächlich so, ey krass, die rufen ja dann bei mir an. Das war dann direkt schon viel geiler.
Ja.
Und da musste ich dann zu so einem Roundtable-Gespräch damals, und da waren auch nur Versicherungskaufleute, alle in so Anzügen, und ich war da in einer Jeans. Das war schon alles total scheiße, ey. Und dann, aber dann habe ich den Job gekriegt. So, das war dann, und da war ich dann auch 6 Jahre. Und das war auch wirklich
schon
ein okayer Job. Das war ziemlich okay, muss ich echt sagen.
Okay, und aber das ist, klingt halt trotzdem nach Job, weil ich muss halt Geld verdienen.
Ja, genau.
Aber da hängt halt, ja. Und also Fokus, dein innerer Fokus war dann schon Musik?
Ja, irgendwie schon immer. Ja. Okay. Deswegen war das dann damals irgendwie für mich eine gute, solide Sache.
Na klar.
Und man darf auch nicht vergessen, Saarlouis und Saarbrücken, ne, ist halt auch nicht Berlin. Ne? Also da wirst du jetzt nicht die ganze Zeit konfrontiert mit irgendwelchen fancy Jobs, also jedenfalls nicht zu der Zeit. Vielleicht hat sich da was getan.
Vielleicht, ja.
Aber zu der Zeit war es halt so, dass ich wollte halt einfach nur Kohle haben und meine Ruhe haben. So.
Mhm.
Und aber klar, irgendwann war dann ja trotzdem der Wunsch da, dass ich mal rauskomme aus dem Saarland. Und das habe ich mich dann auch getraut, aus dieser Komfortzone mal auszubrechen. Weil für mich war die sehr komfortabel. Das war, das war ein sehr relaxtes, gemütliches Leben. So, ich hatte da eine schöne Wohnung im Nauwieser Viertel in Saarbrücken und hatte auch viele Freunde dort. Ich habe immer noch gut Freunde dort. Aber ja, ich wollte auf jeden Fall mal raus. Und wenn man dann überlegt, in welche Städte man in Deutschland so ziehen kann, da gibt es jetzt nicht so viele, ne? Für junge Leute, sage ich jetzt mal.
So München, ja. Kann man nach Düsseldorf, Stuttgart, ja. Hamburg. Du hast dich für Berlin entschieden. Aber,
Ich muss auch gestehen, dass ich mich für Berlin entschieden habe, weil ich wollte ja schon minimalen Komfort haben. Und hier gab es schon 2, 3 Leute, die ich schon kannte. Okay. So, dass ich halt auch wusste, einfach so, okay, wenn ich jetzt mal irgendwie Hilfe brauche, das ist jetzt vereinfacht den Start ein wenig.
Ja. Okay, das heißt aber, wir sind in der Phase, wo es Lynch schon nicht mehr gab.
Ja, genau.
Und der mit was für einer Erwartung bist du nach Berlin gekommen? Was war hier so, was wolltest du hier machen?
Also ich wollte auf jeden Fall Leute finden, mit denen ich Musik machen kann.
Heißt das eigentlich, dass die Frage brannte mir eben schon auf der Zunge sozusagen, oh. Wenn du sagst, dass die Musik zu der Zeit so ein starker Fokus und eine starke Priorität in deinem Leben hatte, hattest du damals eigentlich jemals die Vorstellung, möglicherweise so Berufsmusiker zu werden?
Nee, das...
Also so weit ging es nicht.
Nee, zumal ich ja tief in meinem Herzen auch immer noch ein Punker bin. Also für mich war das einfach Verrat an meiner Leidenschaft, sowas zu machen. Also ich sage nicht, dass das immer noch so ist. Mhm. Und ich hätte es auch nicht so stark damals ausgedrückt, aber für mich war das irgendwie so ein No-Go, so in irgendwelchen ich übertreibe jetzt mal, in irgendwelchen Popbands mitzuspielen, damit ich jetzt damit Kohle verdienen kann. Also wenn ich Musik mache, das ist schon auch immer noch so, wobei jetzt braucht man auch manchmal Geld. Also ich würde auch mal bei Peter Maffay auf Tour mit, also ich würde auch mal mitfahren, ne? Fände ich jetzt auch lustig. Man ist ja auch ein bisschen selbstironischer geworden, aber früher war das für mich einfach undenkbar, Musik als Job zu machen und dafür so übertrieben gesagt meine Seele zu verkaufen. Mhm. Also ich wollte immer nur Musik machen. Für mich war Musik ja immer ein Hobby und immer ein Ausgleich von diesen Scheißjobs, die ich hatte. Mhm. Und ich wollte oder ich möchte auch immer noch, dass es immer noch so ein Stück weit so meine Leidenschaft bleibt. Okay. Andernfalls habe ich da keinen Bock drauf. Dann kann ich auch wieder bei der privaten Krankenversicherung arbeiten, weißt du? Das dann ist es ja auch nur ein Job. So.
Ja. Verstehe. Das heißt, du wolltest praktisch das schon, dein Hobby und deine Leidenschaft ins Zentrum deines Lebens stellen, aber gleichzeitig keine ideologischen Kompromisse da eingehen zu der Zeit und hast damit den Job einfach nur ausgeübt, um dich über Wasser halten zu können.
Genau. Okay. Und außerdem war oder ist, gibt es ja auch so ein Sicherheitsbewusstsein. Ne? Also es ist ja schon auch so, dass ich, so wie ich, glaube ich, geprägt bin und so wie ich erzogen worden bin, brauche ich ja einen Job, um irgendwie Geld zu verdienen. Also für mich war die Vorstellung jetzt einfach auch jetzt nach Berlin ziehen und mal gucken, wohin mich der Wind weht, war für mich total crazy. Also für mich war klar, wenn ich nach Berlin ziehe, brauche ich einen Job, ich brauche Geld, ich muss eine Wohnung bezahlen und gucke, dass ich nebenbei meiner Leidenschaft nachgehe, immer auch vielleicht ein bisschen mit der Hoffnung, ah, wäre geil, wenn da ein bisschen mehr gehen würde, dass ich vielleicht einen Job nur noch teilweise machen muss oder nur noch ab und zu einen Scheißjob machen muss.
Mhm, okay.
Ja. Aber richtig getraut, so einen großen Schritt zu gehen, dass man jetzt irgendwie Berufsmusiker wird oder alles auf eine Karte setzt, also sowas habe ich mich nie getraut. Also und würde ich mich auch jetzt nicht trauen.
Okay. Wie ging es denn dir zu der Zeit im Verhältnis, also zum Freundeskreis? War dein Freundeskreis ähnlich gepolt? Also berufsmäßig oder waren die alle Versicherungskaufleute?
Also du meinst jetzt in meiner Zeit in Saarbrücken?
Nee, jetzt in der Zeit in, ja, sowohl als auch in Saarbrücken wie in Berlin. Weil es in dem Alter trennt sich ja häufig, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass Leute dann, keine Ahnung, die Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, die kaufen sich dann irgendwann vielleicht sogar ein Haus. Naja, oder
Familien.
Die studiert haben, die sind dann irgendwann mit dem Studium fertig und so. Und deshalb würde mich interessieren, wie so dein Umfeld gepolt war. Und sollte das ein bisschen anders gepolt sein als du, ob das jemals für dich ein Thema war?
Also ich sag mal so, mit 14, 15, 16 wollte ich immer nur Freunde und Freundinnen, die meine Musik auch hören und verstehen. Mhm. Und durch diese Ausbildung, die ich gemacht hatte, bin ich ja, das war am Anfang tatsächlich ein Problem für mich. Ich wurde mit Leuten konfrontiert, die überhaupt nicht wo ich das Gefühl hatte, die verstehen überhaupt nicht, wer ich bin oder was in mir vorgeht oder was ich mag. Oder ich hatte wirklich, das waren für mich alles Aliens in meiner Ausbildung, so komplette Aliens. Und trotzdem war es halt so, dass ich ja dann gezwungen war, auch mit diesen Leuten zu reden oder klarzukommen halt. Und ich würde, jetzt wo wir darüber sprechen, deswegen finde ich die Frage auch wirklich sehr gut und interessant, jetzt wo wir darüber sprechen und ich darüber nachdenke, fällt mir dann auf, dass wahrscheinlich diese Ausbildung, so ätzend die auch war und so ätzend auch dieser erste Job in diesem Telefonmarketing für mich war, dass diese Sachen dazu geführt haben, dass ich dass ich ab dem Zeitpunkt immer sehr offen war, was Leute angeht. Mit anderen Lebensentwürfen.
Weil
oder
du gemerkt hast, anderen, die sind gar nicht so verkehrt eigentlich.
Das so klingt so, als wenn dein Horizont da ganz einfach in die andere Richtung geöffnet worden wäre.
Na klar, Na klar. Und das ist mir so noch nie aufgefallen, aber deswegen ist es echt eine super Frage. Also ich glaube, damit hängt das zusammen. Und ich brauche immer auch andere Leute in meinem Leben. Und ich meine das nicht abwertend mit anders, sondern einfach nur Leute, deren Fokus nicht nur auf unserem Quatsch liegt. Weil mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass, also früher haben wir uns immer lustig gemacht über Leute, über so Golffahrer, die dann am Wochenende ihren Golf da polieren und so. Und irgendwann so ist mir mal aufgefallen, ey, so weit bin ich da gar nicht von weg mit meiner Nerd-Scheiße. Ich habe hier drei Synthies stehen, weißt du, ich texte meine Freundin mit Kram zu, den sie wahrscheinlich jetzt, wo ich ja manchmal dann wirklich auch sagen muss, warum mir das wichtig ist, weil sie hört sich immer alles an, aber manchmal denke ich mir dann so, ich müsste das noch ein bisschen weiter erklären, weil die denkt sonst, ich wäre verrückt, weißt du? Früher habe ich dann gedacht, die sind alle verrückt, die sowas machen, aber wenn man mal von draußen drauf schaut oder auch mal ein bisschen die Perspektive der anderen Menschen einnimmt, stellt man dann irgendwann fest, ey, sowas Besonderes ist das eigentlich gar nicht. Jeder hat so seine Hobbys, seine Leidenschaften und wenn wir jetzt privat reden würden und ich würde dir jetzt irgendwie eine halbe Stunde erklären, warum der Synthi in dem Song geil ist, weil der kann das, was der andere nicht kann und so ein Scheißgelaber.
Das ist wie Felgen.
Am Ende ist das VW Golf Gelaber. Tut mir echt leid. So. Und ich glaube, dass durch diese Ausbildung und durch diese ganzen diese Jobs, die ich alle scheiße fand, hat man dann eben auch gelernt, mal zu verstehen, wie andere Leute ticken. Und das ist halt ganz gut, glaube ich.
Ja, finde eine gute Antwort auch. Also oder Erkenntnis oder wie auch immer. Also zu sehr ich glaube, es ist ja nie sinnig, wenn man wirklich sich nur mit Leuten umgibt, die wirklich auch genau, also wenn man es nochmal breiter aufmacht, ne, irgendwie die genau gleich denken und gleiche Ansichten haben und so. Das ist ja im Zweifelsfall bringt das ja niemanden weiter, wobei es natürlich, also auch klar Sachen gibt, wo du sagst, okay, ich muss mich nicht mit jeder Scheiße auch auseinandersetzen oder mit irgendwelchen reaktionären Quatsch und muss mit Nazis befreundet sein, sowas. Ne? Aber wenn man wirklich so zu sehr immer nur in Abgrenzung geht und das ist bestimmt auch in einer bestimmten Phase total wichtig, dann wird es irgendwann auch ein bisschen, und gerade wenn es dann so um so Sachen geht, wo es auch gar nicht um Inhalte geht, ne, die natürlich trotzdem für einen wichtig sind, ne, dann ist man wirklich nicht so weit entfernt vom Felgenvergleich beim VW-Treffen.
Ja, so. Und am Ende bewegen sich halt alle in bestimmten Bubbles.
Voll,
und ich finde irgendwie, ich finde diese Bubbles total gut. Das macht total viel Spaß alles. Aber ich finde es auch interessant, mich in anderen Bubbles zu bewegen oder da mal reinzuschnuppern oder mal zu sehen, wie ich war jetzt kürzlich noch bei so einem, bei einem Ehepaar mit drei Kindern hier irgendwo außerhalb von Berlin im Garten, normales Haus. Fand ich total geil, weißt du? Also jetzt mir das mal anzugucken, wie geht denn sowas eigentlich ab? So. Und da guckt der Berufsjugendliche halt, ne? Und denkt so, was ist ja eigentlich jetzt auch nicht so scheiße, ne? Also man kann ja alles so machen, wie es für einen gut ist auch, ne?
Verstehst du dich als Berufsjugendlicher?
Ja, so hundertprozentig erwachsen geworden bin ich, glaube ich, nie.
Was also ist ich denn für dich erwachsen? Lustig.
Für mich ist erwachsen, dass man, wenn man es hinbekommt, Sachen zu machen, auf die man null Bock hat und macht sie halt trotzdem, weil man sie machen muss, das ist erwachsen für mich.
Ja, aber das musst du doch auch machen.
Das muss man, Schüler schon regelmäßig machen.
Ich sage ja nicht, dass ich nicht erwachsen bin, aber ich habe schon auch so ein es gibt schon auch so einen Teil von mir, der wirklich so ein kleines, bescheuertes Kind ist. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Jobst auf alle Fälle, ich nicht.
Genau. So lassen wir das einfach mal stehen. Ja. ich würde tatsächlich aber noch mal so ein bisschen auf dieses...
ich finde das Thema spannend, deshalb will ich es jetzt nicht so einfach wegwischen. Ich wünschte, ich hätte das mehr. Ich finde dieses, irgendwie je älter man wird und je mehr Verantwortung man auch hat und je mehr man sich um Dinge kümmern muss, dass Geld regelmäßig genug reinkommt und so weiter. Also ab dem Moment, ab einem gewissen Alter, finde ich, verliert man so eine Leichtigkeit und so eine Unbeschwertheit im Leben, die man als Jugendlicher relativ lange hat, solange man irgendwie noch von den Eltern irgendwie so ist. Dann gibt es so eine Phase, wo man sich vielleicht in die eine oder andere Richtung so treiben lässt oder auch nicht. Aber das ist bis zu einem gewissen Alter auch nicht so schlimm. Schlimm ist es nie, aber ab einem gewissen Alter wird es so ein bisschen argwöhnisch betrachtet von all denen, die dann nämlich irgendwann so einen gewissen Absprung geschafft haben. So, ich sag mal so diesen Absprung einen Absprung in eine gesichertere Existenz. So, und ich glaube, das ist die Entscheidung, die man ja für sich selber irgendwann auch treffen muss, dass man sagt, irgendwie, ich will das nicht oder ich brauche das nicht und ich kann damit umgehen. Es kann aber auch ja zu so einer Art Ausgrenzung führen, dass die Leute dann denken, irgendwie, der hat auch nie die Kurve gekriegt. So. Deshalb finde ich die Frage schon auch spannend. Und es hängt sicherlich auch damit zusammen, mit wem man sich, also was das soziale Umfeld so hergibt und wie das zusammengesetzt ist. Ne? Also wenn du jetzt noch dein soziales Umfeld noch aus deinen Ex-Kollegen da von der Versicherung bestehen würden die dich möglicherweise ein bisschen anders betrachten, als wenn du jetzt mit so Musikfreaks von morgens bis abends abhängst.
Na klar. Klar, dass man unterliegt ja immer auch irgendwie ein bisschen einem gesellschaftlichen Druck. Da muss man sich nichts vormachen, aber ich versuche den weitestgehend von mir fernzuhalten. Also, weil am Ende finden die Leute ja immer was zu meckern, egal was du machst. Also entweder die eine Gruppe oder die andere Gruppe oder eine ganz andere Gruppe. Ist ja scheißegal, das kannst du ja gleich machen, auf was du Bock hast. Also so sehe ich das. Aber trotzdem merkt man in bestimmten Gruppierungen ja schon dann manchmal, wo man dann so denkt, okay, müsste ich jetzt nicht in meinem Alter eigentlich oder ist das? Und sowas fällt in Berlin natürlich leichter als in kleineren Städten. Ne? Also das ist auch klar.
Ja.
Also hier ist ja, da kannst du ja noch lange so machen, als wärst du Ende 20. Ne? Die Leute sieht man ja jeden Tag in der Bahn.
Voll.
Das ist ja auch geil.
Das ist ja auch eine Option. Ne? Also ich glaube, das kann ja auch, also ich will das jetzt auch gar nicht so abwertend sehen. Also das hast du ja auch nicht so gemeint, glaube ich. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch kann ja eine bewusste Entscheidung sein, es soll auch ein bisschen so eine Glückssache sein. Ich glaube, dass irgendwann ja auch so eine, entweder mit einer bewussten Entscheidung zum Beispiel für Kinder oder einem unbewussten oder wie auch immer, wie gesagt, was ich in meinem Alter, und so weit sind wir alle nicht auseinander, wirklich jetzt auch. Und das ist, da habe ich gerade nochmal ein Gespräch mit einer alten Freundin, die ich am Freitag zufällig getroffen habe, mehr oder weniger zufällig, die halt meinte, und die habe ich auch so mit Anfang 20 kennengelernt, so hardcore, bla 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 und so. Das war natürlich auch alles relativ sorglos, zumindest für sie und für mich. Ne? Das heißt irgendwie, ich muss mich um mich selber kümmern. Das hat man sich dann vielleicht entweder leicht oder schwer gemacht. Aber ich habe ja keine Verantwortung für irgendwen anders übernehmen müssen oder wollen. So. Und wie das in unserem Alter kommen natürlich oft dann so Sachen wie mit Eltern werden, brauchen irgendwie Aufmerksamkeit, Pflegegeschichten oder sind eben, das gibt's ja, das muss man ja nicht machen, so, ne? Kann ich auch sagen, also da sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Verpflichtung drin, aber dieses, wie gesagt, worauf ich hinaus ist, glaube ich, dieses Verantwortung zu haben und zu übernehmen, das ist was, was ich, glaube ich, mit auch mit diesem Erwachsenen-Ding zu tun habe. So. Und das muss man nicht und das ist, kann man auch weglassen und dann fühlt sich wahrscheinlich anders an, auch mit 60 noch in irgendwelche, also ein relativ gefühlt sorgloses Leben und oder nur für sich selbst verantwortliches Leben zu führen oder so.
Ja, es ist halt eine Definitionsfrage auch. Ja. Ne? Also für mich ist, also ich kann ja trotzdem irgendwie ein Stück weit Kind bleiben.
Na klar.
Oder die, ich sag mal, also ich versuche schon Leidenschaft oder Begeisterungsfähigkeit mir so zu erhalten, wie so gut wie es halt geht, also so wie man als Kind dann ausgeflippt ist und plötzlich Slash bei Michael Jackson im Video mitspielt, weißt du? Also ich meine, so ich versuche mir das schon auch zu, also ich versuche das beizubehalten, aber gelingt mir auch nicht immer und es ist genauso wie du sagst, Christopher, also es ist halt klar, mit den ganzen Verpflichtungen, die man hat, mit auch dem wichtigen Verantwortungsbewusstsein, was man hat, ist natürlich auch schwierig, sich das, naja, dass man sich das beibehält. Also, ja, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ja, weil es eben auch Spaß im Leben bedeutet. Und Spaß ist ja schon auch wichtig. Sonst ist alles unbedingt nur noch ernst und nur noch Job und
möchten
nur noch.
Möchten wir nicht.
Aber ich merke auch schon, seit ich selbstständig bin, dass ich, also seit einem Jahr oder so versuche ich das irgendwie ein bisschen disziplinierter mit diesem Thema umzugehen, indem ich halt sage, ab 6 Uhr ist bei mir alles dicht. Heute mache ich mal eine Ausnahme. Aber ab 6 Uhr ist alles dicht, weil ich sonst verrückt werde. Und man braucht ja immer auch noch mal eine Zeit, um aus diesem Jobkram rauszukommen mental. Also das dauert bei mir auch noch mal eine Stunde, sage ich jetzt mal. Und dann versuche ich aber wirklich irgendwie meine Gedanken mal ein bisschen freidrehen zu lassen und versuche dann auch mein Handy in die Küche zu legen und auf die Couch zu gehen oder so, jetzt doofes Beispiel. Oder wenn ich joggen gehe, nehme ich mein Handy nicht mit. Oder wenn ich Fahrrad fahren gehe, außer ich mache jetzt so eine längere Tour, dann habe ich Bock auch mal was zu checken, aber wenn ich jetzt eine kleine Runde fahre, dann lasse ich mein Handy auch da, um eben auch rauszukommen aus diesem ernsten Trott, den man ja irgendwie bewältigen muss. Den müssen wir ja alle irgendwie bewältigen. Ne?
Wobei, ich habe noch gar keine Vorstellung davon, was dein ernster Trott überhaupt ist.
Ja.
Bevor wir da hinkommen, obwohl es passt gerade, nee, mach es gut.
Was ist denn dein ernster Trott? Also, du hast das gerade so geschildert, als wenn du ein relativ stressiges Leben hättest, wo du sagst irgendwie,
Crazy Sane Records muss laufen.
Ab 18 Uhr, da wird das Handy auch mal weggelegt und so.
Ja, klar.
Was ist denn überhaupt deine stressige Tätigkeit? Also, bisher wissen wir davon auch gar nichts.
Naja, also, man redet ja jetzt ungern in diesem Stil über seinen Job, aber es ist schon so, dass halt, ich bin ja quasi in einem Mann-Unternehmen und muss halt.
Wir reden von deinem Musiklabel, ja?
Genau, also ich muss halt alles das handeln, wofür es in anderen Betrieben diverse Abteilungen gibt. Ne? Also es ist halt.
Bist du ein Unternehmer quasi?
Ich bin Unternehmer, ja. Und das ist halt viel Arbeit. Und zudem ist es ja so, dass ich ja auch noch eine Band habe, wo auch jeden Tag irgendwelche E-Mails anfallen, wo immer irgendwelcher Klärungsbedarf gibt, wo man auch mal eine neue Platte schreiben muss, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Und wo man dann ins Studio geht, aber nach seiner Recording-Session auch noch weiter E-Mails schreiben muss, weil man einfach permanent, weil man halt einfach schwer hinterherkommt mit dem ganzen Kram, den man machen muss. Natürlich gibt es auch mal ein bisschen ruhigere Zeiten, dadurch, dass ich aber auch noch nebenbei also eine kleine PR-Agentur habe. wo ich mich um auch externe Bands kümmere, ist das natürlich sehr viel Kram, den man machen muss. Und deswegen ab 6 Uhr ist bei mir Ende Gelände. Ist mir scheißegal.
Okay, aber jetzt dann müssen wir an der Stelle, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie kam es denn überhaupt zu der Gründung dieses Labels und mit welcher Motivation hast du das Label gestartet?
Also ich fand die Idee einfach immer schon verlockend, mal mein eigener Chef bei irgendwas zu sein. Aha. Und das mal so zu machen, wie ich mir bestimmte Sachen vorstelle und ich hier in der Unterhose arbeiten kann oder mit dem Iro und ist scheißegal. Hauptsache, ich mache meinen Job gut. Weil bei meinen alten Jobs hatte ich oft das Gefühl, dass es auf so viel andere Sachen ankommt, als auf die tatsächliche Arbeit, sprich irgendwelche zweistündigen Meetings, die in der Zeit hätte ich halt arbeiten können und es hätte halt mehr Sinn gemacht, weißt du, jetzt mal Extrembeispiel. Ja. Oder es geht um irgendwelche, oder es geht eben mal wieder um diesen gesellschaftlichen Druck. Klar kann ich da in einer Tarnhose hinkommen mit einem Biohazard-T-Shirt und doch Doc Martens, kein Problem, kann ich machen. Aber die gucken ja alle komisch an.
Weißt ja, wegen dem Biohazard-Shirt, weil das auch wirklich keine Band ist, die man so vor sich hertragen sollte.
Ja, na gut, Laughing Hyenas war ja ausverkauft. Aber egal, auf jeden Fall ist es halt dann so, dass ich irgendwie dachte, ich möchte das gerne mal selber machen und ich möchte auch gerne mal gucken, dass ich die Musik rausbringe, die mir gefällt, ohne dass ich jetzt zu viel überlegen muss, ob ich jetzt dadurch auch meine Mitarbeiter alle bezahlen muss. Weißt du? Also lieber dann keine Mitarbeiter haben und dann auch mal ein paar mehr Risiken eingehen und einfach mal ja, was versuchen. Ich wollte es einfach mal versuchen und mal sehen, wie das so ist. Jetzt weiß ich, wie das ist.
Aber versuchen schon mit dem Gedanke, das wird jetzt deine Arbeit, das wird dein Hauptbetätigungsfeld, weil es gibt ja auch viele, die so ein Label so nebenbei quasi hobbymäßig betreiben. Das heißt, dein Versuchen war schon darauf ausgerichtet, zu gucken, kriege ich das als Business, als Unternehmer hin?
Erstmal nicht so wirklich, weil erstmal hatte ich ja...
Das war ja auch von deiner eigenen Band Heads, ne? Eine Split-Single. Genau.
Also erstmal war es so, dass ich irgendwie da clever rangehen wollte und erstmal gucken wollte, was geht und erstmal schön gemütlich gucken und machen. Ja. Und hatte ja dann auch, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich ja dann auch den Job in dieser Messe Medienagentur.
Naja, stimmt, ich erinnere mich.
Und da dachte ich so, ey, come on, der Job ist relativ easy going, gutes Geld. Ich versuche jetzt mal nebenbei so mal ab und zu ein Release zu machen und gucke, dass ich da mal ein bisschen was lerne und arbeite mich da irgendwie so ein, dass ich irgendwann sagen kann, ey, ich mache jetzt mal mehr. Oder klar war die Idee, vielleicht mal irgendwann nur das zu machen. Mhm. Aber ehrlich gesagt hatte ich am Anfang dann schon ziemlich schnell gemerkt, ey, unmöglich. Also davon leben, unmöglich, geht auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich ja auch noch bei Pelagic Records dann gearbeitet, als ich dann meinen Job bei der Messe Medienagentur verloren habe durch Corona. Und da hatte ich dann angefangen, auch Promotion zu machen für diese ganzen Pelagic Bands und habe mir da gut was aufgebaut. Und dann dachte ich so, ey, wenn ich diese beiden Standbeine habe, vielleicht kann ich die ja so kombinieren, dass ich irgendwie über die Runden komme. Das heißt, ich kann halt, ich bin trotzdem selbstständig, kann halt Promotion machen, auch für andere Bands und kann aber gleichzeitig auch Risiko, mal ein Risiko fahren für irgendwelche neuen Aufbauthemen oder so. Und bisher funktioniert das auch einigermaßen. Mal besser, mal schlechter.
Okay, wie hast du denn da überhaupt angefangen? Also was war der erste Schritt? Wie hast du das finanziert?
Mit meinem Gehalt.
Okay. Das heißt, mit dem Geld, was du da auf der anderen Stelle verdient hast, hast du dann quasi erstmal so querfinanziert die ersten Releases.
Genau.
Und so. Okay.
Hm. Ja.
Ab wann ging das denn so ein bisschen? Also, wie gesagt, wenn ich mir die frühen Releases angucke, das ist ja wie gesagt das erste ist ein Split-Single von Heads, deiner eigenen Band, die auch schon so ein bisschen, also ich sag mal, ein bisschen sperrig ist. Das ist jetzt auch nichts, was man sagt, okay, wird jetzt ein Chart-Erfolg oder sowas. Papst ist natürlich eine Band, die dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die vorher schon gab, aber die sind noch ein bisschen bekannter. Dann kommen Sachen wie Jago, wo ich nie was von gehört habe, Closet Disco Queen, dann wieder eine Papst. Also ab welchem Release war das so ein Ding, wo du gemerkt hast, ach, eigentlich fällt da tatsächlich auch so ein bisschen Geld bei ab und ich kann mich da irgendwie mit noch zwei oder anderen kleinen Sachen nebenbei irgendwie drüber finanzieren. Weil ich das überhaupt nicht selbstverständlich finde in diesen relativ kleinen Auflagen, die du ja auch machst.
Ja, so, klar.
Wir sprechen ja nicht von 10.000 Platten, sondern eher noch so 500 oder 1.000 vielleicht mal, ne?
Ja. Naja, also es ging schon dann mal ein bisschen mehr mit Papst, also das war ja dann so, irgendwie habe ich die über Umwege irgendwie entdeckt und hatte dann auch Bock, diese EP zu machen. Da hat man dann schon gemerkt, okay, da geht was.
Und ist das deren erstes Release?
Ja.
Ah, okay.
Und dann, dann hat man dann haben wir diese LP gemacht, die ging dann auch schon sehr gut. Und zu der Zeit hatte ich aber auch noch meinen anderen Job. Das heißt, da habe ich dann. Ja, da kam dann auch die Idee auf, man könnte ja auch mal noch andere Releases machen oder mal ein bisschen mehr. Aber dann muss man natürlich auch Bands finden, weißt du? Das ist ja auch total schwierig. Und ja, und deswegen ist ja auch diese Idee gut, zweigleisig zu fahren, weißt du? Weil wenn jetzt nichts Gutes kommt, dann habe ich nicht diesen Druck, dass ich jetzt unbedingt was releasen muss. Also ich kann jetzt auch mal irgendwie ein Jahr nur Promotion-Arbeit machen, kann dadurch mehr Aufträge annehmen und das ja, macht dann natürlich Sinn, ne? Aber ich finde es ganz schlimm, wenn bestimmte Labels, wenn man richtig merkt, dass sie diesen Druck haben, jetzt irgendwie releasen zu müssen, weil sie auch noch irgendwelche Abos haben und sowas und müssen dann irgendwie zwei Releases im Monat machen. Also Hut ab davor, aber das ist nicht die Idee bei meinem Label. Also ich will da wirklich die Sachen rausbringen, auf die ich Bock habe. So. Mhm. Und klar muss ich auch immer gucken, kann ich das irgendwie auch halbwegs gut verkaufen?
Na klar.
Also die Überlegung ist halt schon dabei.
Aber ist da nicht nach wie vor, also in meiner Vorstellung ist der relevanteste Faktor, die Band muss einfach aktiv sein.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich der Ideale, das ist ideal, ganz genau. Ja, das ist perfekt.
Also ich meine, es gibt wahnsinnig viele Bands, die ja irgendwie auch gut sind, so, aber wenn die nicht spielen, dann bleibt man ja wahrscheinlich auf einem Kram sitzen mehr, also mit Ausnahmen vielleicht.
Oder noch schlimmer, auf diesen ganzen Plattformen halt sich nicht gut verkaufen oder gar nicht verkaufen. Ne? Das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt, ne?
Was heißt das, ob Plattformen sich nicht verkaufen?
Also ich meine jetzt bei den ganzen Social-Media-Plattformen.
Ach so, okay.
Also muss halt. Ach so, meinst du, wenn die Bands nicht in Social Media nicht aktiv ist, um sich selber so ein bisschen zu präsentieren und so weiter. Ah, verstehe, ja,
genau. Klar. Das ist schon enorm wichtig halt. Also ich meine, da kann man jetzt drüber denken, was man will und ich finde es selber auch total ätzend. Aber wenn das nicht gemacht wird und kein Konzert gespielt wird, dann machst du besser keine Platte. Das, ja.
Was ist ein bestverkauftes Release so far, würde mich interessieren.
Das soll ich jetzt sagen.
Ja, klar. Du musst es nicht sagen, aber.
Ah, doch, eigentlich schon.
Ja, eigentlich schon.
Also jetzt von Streams her oder von wirklich Platten?
Verkauft.
Streams interessieren doch keine Sau.
Okay, sag mal.
Naja, also es ist auf jeden Fall eine Band, in der ich selber mitspiele.
Zahn oder was?
Keine Ahnung.
Nee, kann aber auch sein, dass das diese Depeche Mode Coverband ist, in der er mitspielt.
Ach ja? Von da weiß ich noch gar nichts.
Gut, dann lassen wir das einfach mal so im Raum stehen.
Lassen wir so im Raum stehen.
Aber was mich interessieren würde, ist, wo du sagtest, man muss diese Bands ja auch erstmal finden. Wie aktiv suchst du denn eigentlich dann auch so nach neuer Musik und wie machst du das? Oder wirst du auch viel bemustert, dass dir irgendwelche Bands so Demos schicken und sowas?
Ich werde sehr viel bemustert und finde das auch sehr interessant, ne, weil man dadurch ja auch immer so ein bisschen mitbekommt, was jetzt auch gerade so angesagt ist.
Ja.
Kriegt man eine ganz gute Idee davon, aber aktiv gucken mache ich also derzeit nicht. Ich habe das schon gemacht, also ich habe schon auch mal bei Bandcamp so ein bisschen rumgestöbert, weil du kommst ja dann über die Kategorien dann auch auf echt gute Bands und teilweise haben die dann kein Label und da kann man schon auch mal Bands anschreiben. Oder zum Beispiel gibt es auch, also dadurch, dass ich ja selber Musiker bin und ja selber auch oft mit Engineers oder Mixing, Mastering-Leuten zu tun habe und ich denen halt folge auf ihren Profilen, sehe ich natürlich dann auch manchmal, ey, das klingt ja, weißt du, wenn die dann irgendein Snippet teilen von irgendeiner Recording-Session, kann man ja ganz gut abstrahieren und kann ganz gut schon sagen, ey, ist das was, was mich vielleicht interessiert oder könnte das was Geiles sein? Und dann habe ich schon auch mal die ein oder andere Band dann angeschrieben, ja klar.
Okay, aber dann fängt bei dir quasi auch so ein Check an, dass du sagst, okay, guckst irgendwie, machen die Instagram, whatever.
Ja, ja, auf jeden die, Fall. Ja. Das ist nichts, auf was ich wirklich Bock habe, so aber ich muss, weißt du, bei mir ist halt so, ich verdiene ganz lange erstmal gar kein Geld, weil ich halt erstmal irgendwie ein paar tausend Euro in die Hand nehmen muss, um eine Platte zu machen. Das
ist ganz schön teuer geworden.
Und wenn dann die Band sagt, oh ja, nee, ey, so, da haben wir gar keinen Bock drauf, das ist uns viel zu blöde, ey, immer, da müssen wir immer dieselben Fotos teilen. Und wenn man schon so merkt, dass die einfach gar kein Interesse daran haben, irgendwie aktiv zu sein. Ich hatte neulich so einen Fall und ich fand die Band wirklich so Hammer. Also ich denke jede Woche einmal an diese Band, weil ich sie so geil fand. Ich hatte so Bock drauf.
Aber die haben keinen Bock auf nix.
Doch, die haben richtig Bock, bei mir die Platte zu machen.
Ja.
Aber was die geschrieben haben zum Thema Social Media, ist halt, ich verstehe das, wenn man nur die Bandperspektive hat, dann denkst du so, fühlt sich
der Scheiß,
so, weißt du, so in den 90ern sozialisiert, schön Anti-Haltung, alles, ich verstehe das.
Hauptsache kein Barcode auf der CD, sag
genau,
ich mal.
Ich bin ja auch so sozialisiert, ich finde das ja auch ätzend, aber man muss da halt als Team zusammenarbeiten und man muss halt eben gucken, dass man, guck mal, man hat ja noch gar kein Geld verdient. Ich musste erst mal gucken, dass ich die Kosten decke. Und alleine das ist ja schon eine Leistung. So, ne? Und
versteht so eine Band das, wenn du denen das erklärst? Oder denken die, Alter, der Breuer, was ist denn das für ein
Penner? Da musst du die Bands fragen. Das kann ich ja nicht
ist,
sagen.
Also, wie aber ist die Stimmung zwischen euch aktuell gerade?
Ich habe eigentlich wirklich einen sehr guten Kontakt immer zu meinen Bands. Und ich gebe mir auch sehr viel Mühe.
Ja, ist ja auch total nachvollziehbar.
Das so zu erklären, wie es halt ist. Weißt du, weil bei vielen ist ja kein böser Wille oder einfach nur so ein dummer Hate, sondern bei vielen ist ja einfach nur so, dass du denen erstmal genau erklären musst, warum, weshalb. Und dann verstehen die auch, warum das halt nicht geht oder warum bestimmte Sachen eben wichtig sind.
Also was man da vielleicht, also für die, also ist ja ein bisschen auch fast selbstredend, ehrlich gesagt, aber trotzdem will ich es, glaube ich, nochmal erwähnt wissen, dass das ja auch alles sehr wertig ist, was du machst, sehr hochwertig, dass ihr irgendwie auch guckt, irgendwie, dass das irgendwie nicht nur gut aussieht, sondern alles auch gute Qualität ist und man kann natürlich auch billig produzieren, sei es Merch oder Platten oder so und das ist, glaube ich, ja schon was du überhaupt nicht machst und irgendwie halt irgendwie da extrem Wert auf höchste Qualität sozusagen. Nächstes würden nicht im Zweifelsfall alle behaupten, aber von dem, was ich halt kenne von deinem Kram und so, finde ich das alles einfach so, das ist einfach auch mit Liebe gemacht und das merkt man und man muss ja die Musik nicht gut finden, so, aber es ist schon, für mich...
Die kann man aber eigentlich nicht schlecht finden, muss ich sagen.
Was ist denn ich mich immer, von dem, was du jetzt hier so reingezogen hast, und das sind ja, ist ja dann doch schon relativ viel. Hast
ich
du
jetzt,
so eine Lieblingsband, Christopher? Ja.
Ähm, Nee, aber ich muss auch. Ich muss
oder
auch
was gestehen, ist so sehr positiv hängen geblieben?
Ich muss gestehen, ich habe das praktisch.
Schnelldurchlauf so ein bisschen, ne?
Nee, ich habe das gehört, ohne gesehen zu haben, wenig gehört habe. Ich habe praktisch diese Label-Playlist so durchgehört. Und
ist ja auch nur 24 Stunden lang.
Ja, aber in eine ganze Reihe von Bands so reingehört und müsste mir das jetzt nochmal anzuhören, um die Band auch identifizieren zu können.
Verstehe.
Das verstehe ich.
Das hat wahrscheinlich keine Lieblingsband.
Nee,
natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ich schon.
Zwei. Ich finde alle gut. Also sonst hätte ich
das nicht gemacht, klar.
Ja. Aber klar, es gibt natürlich bestimmte Sachen, die treffen dann genau meinen Geschmack. Das,
und aus diplomatischen Gründen kannst du das nicht verraten.
Ja, nee, das kann ich nicht verraten.
Also meine Lieblingsbands...
Aber ich finde alle sehr gut.
Ich finde auch, natürlich alles, Entropy, was ich gehört habe, fand ich auch sehr gut.
Entropy ist natürlich auch eine Band, die ich tippe, ehrlich schwer zu verkaufen, oder?
Es geht. Also da ging schon ein bisschen was.
Die spielen nicht so wahnsinnig viel.
Das ist halt das Problem.
Ja.
Das ist eine Band, wenn die aktiver wäre, würde da auch längerfristig was gehen. So. Ja, aber also, da gibt es dann immer so, da wird eine Platte gemacht. Dann
spielen sie drei, fünf. Ja, ja.
Aber es ist auch schwierig für die Bands, ein Booking zu finden, und selbst wenn du ein Booking hast, ist es mittlerweile total schwierig, Konzerte zu finden. Das ist halt gar nicht mehr, wie es früher ist. Die ganzen alten Leute, die das früher aus Leidenschaft gemacht haben und da so einen riesen Pott Nudeln gemacht haben fürs Konzert, gibt es halt alle nicht mehr, ne? Ja. Oder wenige noch, ne?
Also wie gesagt, ich finde Entropy riesig, finde ich echt total super, ich habe die einmal live gesehen. Würde die gerne noch viel öfter gesehen haben. Fast schon echt ganz schön poppig, sozusagen.
Ja,
für dein Label. Also wie
und du findest Entropy poppig?
Ja, klar. Also ich höre da schon ganz viel Hüsker Dü raus und so.
Das ja, ich höre auch total viel Hüsker Dü raus. Da muss ich tatsächlich sagen, ich höre zu viel Hüsker Dü raus, finde ich.
Nein. Aber guck mal, das macht niemand sonst. Also es gibt tausend Bands, die wie XY klingen, wie Agnostic Front und Youth Today, und hast du nicht gesehen. Aber was gibt's denn für Bands, die wie Husker Du klingen?
Na, die Gitarren sind auch schon sehr heavy.
Die sind anders, schon, genau. Also der Gesang und Gesangsmelodien sind so ein bisschen... Aber ich finde die riesig. Ich finde Velcros super.
Ja.
Aber auch halt ein bisschen... Und ich finde Zahn echt richtig, richtig... gut.
Die finde ich auch sehr gut, muss ich sagen.
Ja. Cool, das freut mich.
Ich finde, Zahn ist eine schöne Band. Ich habe noch überlegt, irgendwie, dass dies ja ist so eine Band, die hat sowas Leichtes, sowas Tragendes. Das ist so eine Band für so lange Autofahrten im Dunkeln und so. Ich finde, die ist wahnsinnig atmosphärisch, fast. Man könnte man auch bei manchen Songs denken, das könnte gut auch ein Soundtrack zu Filmen sein. So, die hat auch so ein, ich finde, die hat auch eine Eleganz, ohne elegant zu sein. Also, ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Finde es auch nach wie vor sehr, sehr gut.
Das ist ja auch ein bisschen der Plan, was du gerade beschrieben hast. Von daher.
Dass ich das gut finde, ist der Plan? Oder?
Ja.
Nee, das auf keinen Fall. Aber der Plan, dass, also so wie du es beschrieben hast, mit langen Autofahrten und dass alles leicht Soundtrack-artig klingen soll. Oder wir mögen halt auch sehr gerne alte Soundtracks. Und deswegen, ich meine, wenn du Synthesizer benutzt und Jammer hast, der gerne auch mal ein bisschen jazzigere Beats spielt, dann bist du halt schon nah am Soundtrack-Vibe dran. Und das macht halt unheimlich viel Spaß, ne?
Ja, lass uns doch vielleicht mal kurz nochmal über die Entstehung der Band sprechen. Also wie gesagt, also ich habe das dann irgendwann mitgekriegt und alles Quatsch. Also erzähl du mal, wie die Band zustande gekommen ist. Und ihr seid zu dritt, ihr seid ein Trio, ne? Also du spielst Bass und machst ein bisschen Synthikram. Es gibt einen Schlagzeuger, der Nick. Der hat früher bei so einer Eisenvater-Band gespielt, ob das, was vielleicht so Leute kennen könnten. Und dann Felix, der Ja, auch so Hardcore-Roots ja hat, irgendwie früher Hannover, so Shitlist und so, und dann später inzwischen bei Mafotta spielt und live mit Einstürzen Neubauten unterwegs ist und also schon auch so ein Vollblut-Musiker. Wie habt ihr euch gefunden und was sind so die Dynamiken bei euch in der Band?
Also es war so, warte mal, wie war das nochmal? Also wir hatten mit meiner alten Band Heads, hatten wir ein Konzert in Leipzig gespielt mit Gewalt und Radare. Und da hat Felix Gebhardt, also der Gitarrist von Zahn, hat dort, der hatte den Opener-Slot quasi. Also der hat das Konzert gestartet. Das ist
ein Solo-Projekt, hat der irgendwie auch noch, ne?
Ja, genau, und ich fand das so okay. Also ich fand es jetzt nicht... Hab mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich fand es ganz cool. Ich hatte den Typen noch nie gesehen. Und es war klar, dass nach diesem Konzert würde unser Sänger, der von der Band Heads, der ja Australier ist, der würde erstmal für ein Jahr nach Australien gehen. Und ich hatte mit Nick, unserem Schlagzeuger von Heads, und jetzt...
Ach, der war da schon dabei, okay.
Der war da schon dabei. Und da hatte ich so diese Idee, eine Band zu machen, wo er und ich quasi die ganzen Basics schreiben und wir uns zu jedem Song, so wie es halt für uns Sinn macht, andere MusikerInnen dazunehmen. Um mit denen zusammen den Song vollenden. Also die Idee steht übrigens immer noch im Raum. Nach drei Alben.
Kann ja noch kommen, ne?
Auch können wir ja mal irgendwann noch machen. Ne? Und jedenfalls war es so, dass ich dann oben bin ich dann an den Kühlschrank und plötzlich war dann halt Felix da und wir haben uns so vorgestellt und ich fand ihn sehr sympathisch und Nick hat dann auch so kurz mitgequatscht und irgendwann hat Nick dann meinte dann zu mir, ey, der kommt nächste Woche mal mit in den Proberaum, ne? Ist doch eine coole Idee, oder? Und ich so, ja, habe ich jetzt, weiß ich nur, also keine Ahnung, ja, okay, so. Und dann haben wir geprobt und es hat irgendwie direkt geklickt. Und wir sind ja sehr, sehr unterschiedliche Charaktere und also wir kommen ja alle aus ganz anderen Ecken musikalisch. Auf jeden Fall und auch sonst irgendwie und genau das macht es irgendwie aus. Also jeder bringt so seine Inspiration mit rein und zusammen kreiert man dann was Neues. Und ja, das ist geil. Ja, und seitdem dann hatten wir dieses Debütalbum gemacht. Das waren eigentlich nur 3 oder 4 Songs. Und dann waren die aber irgendwie schon relativ lang und dann dachte ich so, als wir dann im Studio waren, oh, dann lass noch einen Song machen, wo wir mal so ein bisschen frei drehen mit Drumcomputer und irgendwie cool Noise in diesem riesigen Raum. Boah, und dann waren irgendwie, hatte man dann eine Platte von 30 Minuten. Mhm. Ja, und dann bei der Atria-Platte war es dann natürlich schon wesentlich mehr, ne? Da haben wir schon wesentlich mehr ausprobiert. Und jetzt bei der Seite E, die ist ja quasi so die Fortsetzung von der Atria. Ja.
Wer hört euch? Kann man das beschreiben? Eure Fans. Wer kommt zu Konzerten? Was sind das für Menschen?
Gute Frage. Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass es wirklich sehr, sehr gemischt ist. Also du hast total viel Szene-Leute da. Ja. Weil du hast auch so Leute da, die, sagen wir mal, so diese Heavy-Bands, die uns inspiriert haben, gar nicht kennen. Mhm. Also die gar nichts auch mit dieser Musik eigentlich zu tun haben. Mhm. Also davon sind auch sehr viele Leute immer da, wo ich dann mich immer noch sehr wundere, weil es ja schon so ein klassisches... Rock-Trio ist, weißt du, mit Bass, Schlagzeug, Gitarre, klar, wir haben noch viel anderen Kram drumherum, aber dass es dann doch dann auch Leute zieht, die eigentlich mit diesem Genre Rock
aber oder die so eher aus so Elektro-Kram kommen oder
genau.
Was ist.
Okay. Gibt es halt auch viele. Ne?
Aber ist zum Beispiel so eine Band wie Russian Circles, fühlt ihr euch denen nah? Ich kenne die gar nicht so richtig. Ich weiß nur, dass die auch praktisch instrumental machen und aus diesem größeren Umfeld kommen.
Ja, also wir fühlen uns denen gar nicht nah. Also ich finde, das ist eine super Band. Also keine Frage. Ich habe die auch mehrmals schon live gesehen. Super Band. Spielt ja auch übrigens der Botch-Bassist mit.
Ach was, okay.
Ja, und live total geil. Aber wir versuchen schon was anderes mit Zahn zu machen. Also wir haben ja auch viel mehr
Synthes. Dann ist viel deutlich ruhiger, ne? Auch, ja.
Und wir haben auch total viele, also wir arbeiten uns ja total an Rhythmen ab. Mhm. Und ja, also das ist schon sehr anders. Mhm. Sehr anders. Aber klar, es ist eine Instrumentalband, die auch die auch sehr teilweise sehr emotional auch ist. Mhm. Und das sind wir sicherlich auch ab und an. Ja. Aber ich glaube, Earth in Circles bewegen sich noch viel mehr in einer Szene als wir. Also wir haben auch gar nicht dieses Szene-Interesse so wirklich. Also wir finden es natürlich total geil, wenn wir auch Leute aus der Rock-Szene ziehen oder Hardcore-Punk-Szene, aber eigentlich finden wir es einfach am geilsten, wenn überhaupt Leute kommen und Leute kommen, die einfach Musik interessiert sind, die einfach Bock haben, mit uns da, oh Gott, wie pathetisch, auf eine kleine Reise zu gehen, so live. Mhm. Das ist geil. Finde ich gut.
Wie geht's denn da bei dir und euch so weiter? Hast du so eine Wunschentwicklung?
Die Band ist tatsächlich schon alles. Die ist schon jetzt schon mehr, als ich mir je erhofft habe. Mhm. Das heißt, so musikalisch ist, also ich habe das Gefühl, ich kann mich halt total verwirklichen. Also ich kann alles ausprobieren und die anderen machen fast bei allem mit. Das ist halt einfach der absolute Luxus.
Da kommt aber schon so von Grundideen viel von dir, habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, ja.
Auf jeden der Fall. Chef sozusagen?
Aber nein, der Chef bin ich nicht, aber ich bin schon der die Grundskizzen liefert und die Grundideen. Mhm. Aber zu einem richtig guten Song oder die Songs werden erst zu Songs und werden erst richtig geil, wenn die beiden anderen ihren Senf dazugeben. Und viele Sachen, also wenn ich mir irgendwelche Rhythmen überlege oder irgendwelche Arpeggios oder egal, dann ist es so, dass zum Beispiel Nick halt total viel an diesen Beats ändert, so dass ich teilweise dann überrascht bin, was man da noch rausholen kann an irgendwelchen Verdrehungen etc. Und dann kommt halt Felix dazu, den ich auch gerne den Innenausstatter nenne. Der macht es dann halt schick. Der macht es dann halt wirklich so, dass es halt wirklich sich dann auch anhört wie ein Song und dann nicht mehr nur wie ein Experiment. Und das ist schon geil. Also die Dynamik ist wirklich super in der Band. Und die verstehen uns total gut. Und ja, es ist einfach so wirklich die Art von Musik, Kunst, die ich mir immer erhofft habe, machen zu können. Weil es so frei ist einfach. Mhm.
Hast du also eine Band, eine Instrumentalband, hat ja klassischerweise nichts, wo man sagt, okay, das ist sozusagen unser Thema oder thematisch, also keine Texte, wo man vielleicht irgendwas rein interpretieren könnte, die können aber theoretisch auch sehr frei sein, so, ne? Würdest du sagen, dass es irgend so eine Botschaft bei Zahn gibt, die irgendwie so dahinter steckt?
Eine Botschaft?
Mhm. Und wenn es das nicht ist, ist es vielleicht, gibt es irgendwie so ein Gefühl, dass du irgendwie versuchst zu vermitteln?
Also eine Botschaft, das wäre jetzt wirklich weit hergeholt. Also wir versuchen ein Gefühl oder Gefühle zu vermitteln. Mhm. Das auf jeden Fall. eine Botschaft, also wenn es eine Botschaft gibt, dann eher eine Art von Botschaft, dass man durch die Musik ausdrückt, dass es nicht so generell nicht so eingeengt sein soll. Also so ganz generell, also dass man halt auch viel mal über den Tellerrand gucken sollte. Wenn es eine Botschaft gibt, weiß ich nicht, muss mal die anderen fragen, aber wenn es eine das gibt,
kann ja
dann
unterschiedlich sein.
Ist bestimmt sowas. Mhm. Und ja.
Gäbe es irgendeine andere Band, bei denen du sagen würdest, mit denen würde ich gerne mal als Vorband auf Tour gehen? Oder ist dir das zu profan, vor anderen Bands so Vorband zu sein?
Nö, gar nicht. Also ich würde total gerne mit anderen Bands auch auf Tour sein. Sehr gerne. Die Frage ist natürlich dann auch immer, da wird es dann auch schon wieder professioneller, zu welchen Bedingungen. Mhm. Das ist dann auch die Frage.
Das lassen wir weg. Da muss ich nicht so kümmern.
Umso größer die Band ist, umso schwieriger ist natürlich überhaupt an die Leute ranzukommen.
Ja, unterstell mal, du kommst da überall ran und das kann, wir können das alles für dich einfädeln. Du kannst es dir also jetzt frei auswählen, mit wem würdest du gerne mal auf so eine 6-Wochen-Tour gehen? Und wo?
6-Wochen-Tour. Da müssten wir ja auch sympathisch sein, sonst hält man es ja nicht aus, ne?
Ja.
Also ich glaube, also es ist total unrealistisch, weiß nicht, ob das passen würde, wäre mir aber egal. Also ich wäre schon gerne mit Bohren und der Club of Gore auf Tour. Das fände ich.
Klingt doch jetzt auch nicht so unmöglich, oder?
Nee, aber die haben ja schon so ein eigenes Setup und ich weiß nicht, inwiefern die überhaupt zulassen würden, dass da jetzt hier so drei so komische Typen da in ihre Instrumente fest reinhauen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber es ist tatsächlich, mit denen wäre ich schon gerne auf Tour, ja. Oder auch vielleicht mit Tortoise, ist auch eine geile Band. Das sind auf jeden Fall Bands, das finde ich total cool, ja.
Gut, tatsächlich, ich habe den bewusst noch nie gehört, Bohren und der Club of Gore.
Nein.
Dabei bin ich ja großer 7-Inch-Boots-Fan natürlich.
Und aber ist das die Nachfolgeband?
Ja, selbstverständlich.
Aber das
ist noch irgendeine Band dazwischen.
Aber das ist auf langen Autofahrten, das kann ich dir empfehlen.
Aber da habe ich ja jetzt schon Zahn für.
Ja. Außerdem heißt ihr letztes Album Patchouli Blue. Und wenn das kein guter Albumtitel ist, dann weiß ich
nicht. Ich habe echt so ein Problem mit Patchouli, ey. Das ist überhaupt nicht meins.
Ja, aber wenn du die anmachst im Auto, riecht es ja nicht nach Patchouli.
Wer weiß.
Das ist geil.
Wer weiß, sag ich mal.
Mir sagt das, ich bin total ignorant. Was ist da, wovon, was ist Patchouli Blue? Oder wer? Wer oder was
ist das? Patchouli ist halt so ein Duft.
Ja.
So ein klassischer 90er-Jahre-Hippie-Duft. Furchtbar.
Hippie-Duft, ja.
Es gab früher so ein Parfum, so ist das, oder was?
Nicht sehr würzig. Parfum kann man dazu nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Was ist denn? Das ist eine Pflanze, irgendwie. Und die riecht halt extrem und da gibt es halt so ein Öl draus und das kannst du sozusagen, so ein ätherisches Öl, das kannst du auch in irgendwelche Duftdinger reinmachen, aber man kann sich damit auch, gibt es auch als Parfüm und es, ich finde es wirklich heavy, ey. Es gab früher in Göttingen immer so, die hieß dann auch die Patchouli-Frau, die hat dann wirklich so auf 10 Metern schon so extrem nach Patchouli gerochen, das ist wirklich, also ich, nicht mein Ding.
Die Patchouli-Frau.
Du kennst den Geruch, Christopher, also wenn du
Patchouli-Frau.
Wenn du das riechst, weißt du, was ich meine.
Ja.
Aber ja, wenn du es jetzt nicht kennst, ist es nicht so.
Nee, also. Ich werde das dann nachholen. Vielleicht schließt sich dann irgendwie.
Vielleicht ist es auch dein Ding. Also meins ist es nicht.
Könnte gut sein, aber
könnte
ich lasse das jetzt mal offen. Ich will da jetzt noch nicht
Wie machen wir denn jetzt hier weiter?
Ja.
Label haben wir,
Zahn. Oder machen wir jetzt einfach Schluss?
Nee, wir machen nicht Schluss. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir nochmal über Nothing reden, aber das haben wir jetzt noch gar nicht. Jetzt müssen wir es nachholen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist so eine Band, die geht irgendwie immer unter. Dabei war die wirklich gut.
Fand ich auch. Ich fand das auch gut. Sonst hätte ich ja nicht mitgemacht.
Ja. Und ich weiß gar nicht, okay, bei uns war es natürlich dann irgendwann, also ein bisschen dieses Bassistenproblem, ne, dass
ja.
Unser erster Bassist aufgehört hatte, dann kamst du zum Glück, du hast dann auch nicht mehr so richtig Bock gehabt und dann hab ja notgedrungen ich Bass gespielt. Und irgendwie aber ist unser Hauptproblem auch gewesen, dass wir, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Band gewesen sind, wenn wir live gespielt haben, das eigentlich auch so ganz gut immer war, aber wir viel zu wenig gespielt haben und wir dann irgendwie so ein bisschen auch so schon zu alt gewesen sind, um so super aktiv selber noch zu sein, dass man so in so einer Strukturen drin sind. Weil am Ende, weiß ich noch, dann wir haben ja immer im Tommy-Haus geprobt, also am Ende jedenfalls und vorher, wir waren ja auch mal in diesem Ritter Butzke unten in dem Proberaum.
Ja, genau.
Der war eigentlich ein geiler Proberaum.
Das stimmt, den fand ich auch gut. Warum gab's denn eigentlich?
Weil die alle rausgeschmissen haben, glaube ich.
Ah, scheiße, ey.
Ja.
Da wäre ich jetzt gar noch. Ja,
der war echt gut. Aber wie gesagt, ist überhaupt nicht so. Wir saßen dann irgendwie so die letzten Krisengespräche, da gab es auch keinen, also gab schon auch mal Auseinandersetzungen, aber keinen großen Streit oder so, wie wir gemerkt haben, niemand interessiert sich für diese Band. Wir kriegen überhaupt keine Konzertanfragen. Und das fand ich so frustrierend. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, dann lassen wir es halt so. Und das ist eigentlich schade, weil ich finde.
Ich hatte immer das Gefühl, als wenn die so ein bisschen von der Zeit überholt war, dass der Sound, den ihr so gespielt habt, zu der Zeit schon wieder so ein bisschen
out war. War nichts angesagt, das auf jeden Fall. Ja, ist doch gerade gut.
Ja, aber damit hat man es natürlich schwieriger.
Ja. Story of my life, bei all meinen Bands. Ich mache immer was nicht mehr angesagt ist.
Das stimmt
nicht. Ja, aber kann auch eine Chance sein, sowas. Deswegen verstehe ich es auch nicht so richtig. Es gibt ja dann trotzdem auch, sage ich jetzt mal, ältere Leute, die sich dann total abgeholt fühlen. So wie bei Entropy zum Beispiel hatte ich so das Gefühl, so dass halt total viele Leute, also auch wirklich so europaweit, und, also ich meine jetzt so außerhalb von Deutschland, auch USA und Kanada, wo ich das Gefühl hatte, dass die regelrecht auf so eine Art von Musik gewartet haben, weißt du? Das Gefühl hatte ich echt bekommen.
Aber der Unterschied ist...
Diese Musik macht halt einfach keiner mehr. Ich meine,
genau, so das ist, in dem Fall sehe ich das auch total.
Aber der Unterschied ist, wenn das eine Art von Musik ist, die es schon eine ganze Weile nicht mehr gegeben hat und dann praktisch der vergangenen Zeit wieder eine Nachfrage da entsteht. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Nothing-Musik gerade vorbei war, sozusagen. Als wenn das war jetzt ja nicht Musik, die war vor 10 Jahren irgendwie populär, sondern ich hatte das Gefühl, als wenn die gerade so 1-2 Jahre drüber waren.
Ja, irgendwie
das
sowas.
Das kann ich beurteilen. Nee. Dafür war ich zu wenig in dieser Szene, sag ich mal. Ja.
Trauer der Band irgendwie hinterher.
Naja, die Platten hinterher keiner mehr. Das ist ja schon mal was.
Ja, da gibt es auch noch genug von. Also da kann man sich gerne mal bei This Coming Man Records melden. Ich glaube, Christian hat das große Glück gehabt, dass mein Teil mit Wasserschaden kaputt gegangen ist, dass er nicht noch mehr hat, auf den er nicht los wird. aber dann lass uns doch mal, also wie gesagt, du bist dann irgendwann ein bisschen raus, kurz bevor wir auf China-Tour gegangen sind.
Ja.
Stand das eigentlich schon an? Und du hast gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, mit den Indianern nach China zu fahren.
Ich bin ja dann zu Ocean.
Aber mit denen warst du auch in China, ne?
Das stimmt, ja.
Was sind denn deine China-Tour-Erfahrungen? nur in China?
Wie
oder war das nur China-Tour oder war das irgendwie...
Nee, das war diese erste große Tour, wo wir dann erstmal USA, dann Mexiko, dann Taiwan, China, Russland und dann nach Hause.
Wie lange war das?
3 Monate.
Krass.
Mit Ocean und mit Ocean.
Ja.
Okay, aber let's talk about China. Was war das? Wie hast du das da empfunden? Weil es ja schon sehr anders als, also in meiner Wahrnehmung war es sehr anders als irgendwo anders auf der Welt.
Das ist korrekt, ja. Also ich habe, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, also wir sind ja auch ein bisschen Zug gefahren.
Ja,
dieser superschnelle Zug war halt krass, genau. Auf jeden Fall. Aber was ich krass fand, ist, dass wenn da die Türen aufgegangen sind, ne? Also normal ist ja so, dass die Leute dann, also hier so im Idealfall warten die Leute ja, bis die alle rauskommen halt, ja, ne? Nee. Damit Platz ist, damit die anderen reingehen können, ne? Das machen die einfach so.
Ja.
Und da war es so, da ging die Tür auf und dann war einfach so Clash, weißt du? Alle gegeneinander gerannt.
Weiß genau, das was du meinst. Unglaublich. Ja, auch beim Einsteigen in U-Bahn, das ist halt so ein Kampf. Ne? Aber auch niemand beschwert sich ja darüber.
Nee, aber da gibt's, kennt ihr die historische Herleitung dafür?
Nee, bitte. Du weißt die.
Warum? Erzähl. Ja, ich kenne die tatsächlich. Weil es tatsächlich, das stammt aus der Zeit, als die Leute, die auf dem Land wohnten, mit dem Bus zur Arbeit fahren mussten und die waren immer überfüllt und es waren nie genug Plätze. Das heißt, die mussten, um zur Arbeit zu kommen, mussten die sich vordrängeln und da reinkämpfen, um überhaupt dahin zu kommen.
Ah, ja.
Denn wenn die das nicht gemacht haben, sind die möglicherweise nicht oder verspätet zur Arbeit gekommen, sodass das ein total etabliertes, zumindest in der älteren Generation, ein total etablierter Mechanismus ist, wenn es um Transportmittel geht, sich da reindrängeln zu müssen, weil es könnte sonst die Gefahr...
Ich habe das aber gehasst, Alter. Das
war
die Hölle,
fand ich. Ich weiß. Und ich weiß auch, es gibt innerhalb der chinesischen Gesellschaft, also zwischen den Generationen darüber, also auch Streit, was heißt Streit, dass die Kinder ihren Eltern sagen, kommt Leute, wir müssen nicht mehr reindrängeln, die Zeiten sind vorbei. das heißt, das ist die jüngeren Generationen, die nehmen
das. Die machen das nicht mehr.
Die machen das nicht mehr. Und die belächeln das oder kritisieren das auch so ein bisschen. Aber das war bei den in einer gewissen Generation, Elterngeneration, war das essentiell wichtig, dass man sich seinen Kampf, also seinen Platz im Bus oder was auch immer erkämpfte, weil sonst kam man nicht zur Arbeit.
Ja, so genau so hat das auch ausgesehen, ja.
Das hat mich wirklich völlig fertig gemacht.
Das fände ich auch krass.
Wie viele Konzerte gab es da?
Wie bitte?
Wie viele Konzerte habt ihr da gemacht?
Das weiß ich nicht, 6 oder so. Weiß ich nicht mehr genau.
Und kamen da Leute?
Ja. Da kamen Leute, auf jeden Fall. Da
immer waren und überall?
Ja, also jetzt, da waren natürlich auch Shows dabei, wo jetzt mal 50 waren oder so, aber waren schon so, ich erinnere mich so an ein Konzert, da waren so 300 Leute.
Wow.
Das war viel. Und dann war, wie war denn das nochmal? Da war noch so was ganz Verrücktes. Ah, genau. Wir waren fertig mit Spielen. Und sind dann rausgegangen, also so in den Backstage-Raum und dann normalerweise hört man ja dann noch vielleicht irgend sowas wie Zugabe oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas und dann war da Stille halt.
Ja.
Wir haben halt erstmal so Bier getrunken und dann, und dann hat irgendjemand gesagt, wieso ist denn das hier jetzt, also wo sind die jetzt schon alle so schnell raus? Und dann ist irgendjemand, war dann so gucken, was da so passiert. Und dann, ich glaube, das war Loic damals, also der Sänger von Ocean, und meinte dann so, ey, guck mal her, guck dir das mal an. Und dann war ich so gucken. Und dann standen die alle ganz brav vor der Bühne so.
Ja, ich erinnere mich, stimmt.
Und die haben halt gewartet. Also ich glaube, das war so ein kulturelles Ding. Mhm. Muss man auch mal nochmal drüber sich schlau machen. Also es war irgendein kulturelles Ding. Aus Höflichkeit haben die einfach gewartet. Das heißt, jemand von uns ist dann nochmal hoch und hat gesagt, Konzert ist rum. Dann haben die nochmal geklatscht und dann sind sie dann gegangen. Aber es war total für uns befremdlich, weil wir sowas einfach nicht kennen. Also so eine Herangehensweise. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Ja.
Du warst schon mal in China, Christopher.
Ja.
Auch auf irgendwelchen Konzerten?
Ja, ich war tatsächlich bei einem DOA-Konzert.
Aber.
Ja.
In Peking.
In Shanghai.
Shanghai, okay.
Und ich überlege gerade, ob ich möglicherweise auch in Peking mal bei so einer lokalen Band bin, aber da ist meine, ich glaube nicht. Aber es gab vor DOA, bilde ich mir ein, dass es auch noch eine chinesische Vorband gab, aber das ist natürlich jetzt auch nicht repräsentativ, weil es praktisch eine internationale Band war. Es war ein relativ großer Laden, also größer als die jetzt hier spielen würden.
Okay.
So. War jetzt auch ein relativ, ich glaube, das war auch ein relativ gemischtes Publikum. Da waren also, glaube ich, auch relativ viele.
So Expats, so Leute, die da arbeiten.
Und so weiter, Leute, die da arbeiten. Die dann
in Shanghai.
Die dann irgendwie so das Gefühl, ah, jetzt kommt hier mal so eine internationale Rockband, da gehen wir jetzt mal so hin. Also das war nur zu einem Teil, waren das wirklich echte Fans.
Ja. Nee, das war, als wir da gespielt haben, auch so, wir hatten, die Hälfte der Konzerte war echt so irre wenig los, bis gefühlt gar nichts. Aber gerade Shanghai, Peking nicht so sehr, aber wie ist denn dieser Ort da, wo Apple und so ist? Shenzhen oder so, glaube ich?
Ja, Shenzhen, ja.
Mhm. Und da waren auch extrem viele irgendwelche Australier, Amis, die dann irgendwie Bock haben, dich dazu zu quatschen. Und dann halt diese ganzen Leute, die halt natürlich irgendwie auch so sich freuen, auf Englisch Konversationen zu betreiben und diese absurdesten englischen Namen sich ja immer alle geben. Flower oder Harry Potter oder was weiß ich alles. Das fand ich schon auch einfach echt crazy. Aber ich hatte mir tatsächlich danach gesagt, ich fand es auf eine Art auch krass anstrengend einfach, ne, wegen diesen ganzen Sachen. Ich finde diese, wie gerade so Public Transport, also zwei Sachen, ich auch dieses Drängen, dachte ich mir, Alter, was geht denn hier ab? So, und ich fand es auch echt, also und gleichzeitig hat es niemanden gestört, so, ne? Und das zweite Ding, was ich in diesen Hochgeschwindigkeitszügen einfach so absurd fand, also wie gesagt, ich glaube, wir waren da 2013 oder so, das ist auch schon länger her, also die waren ja auch immer rappelvoll, das ist ein bisschen eher so auch wie Flugzeug, man muss früh da sein, ne, und sowas alles, dass da wirklich alle an irgendwelchen Tablets, Smartphones hingen und irgendwelche Spiele gezockt haben, aber mit Ton.
Ah ja.
So. Und du denkst dir, Alter, das ist eine Lärmkulisse, weil du halt in so einem riesigen Zug sitzt mit 500 anderen Leuten. Also vielleicht nicht alle, aber wirklich 90% der Leute spielen irgendwelche Handyspiele, die dann das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich das schaffen? Halt, das kann ich aus, hier 5 Stunden zu sitzen. Das ist ja absurd, wirklich.
Ne?
Boah, und niemand stört das. Und entweder die zocken oder die telefonieren halt auch so in normaler Lautstärke. Das hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich.
Ja.
Und ich habe mir danach eigentlich gesagt, okay, China brauche ich nicht mehr, aber inzwischen hätte ich schon wieder Bock.
Ja, Essen auch vor allen Dingen, ne?
Essen fand ich krass. Wir hatten ja auch zum Glück so ein, also
ich habe da so viel
vegan getroffen und so, ne? Also das war so ein bisschen Thema immer, aber wir hatten so einen Typ dabei, Paul, hat er sich genannt, nach Paul McCartney, unser Tourmanager, na klar. Der hat dann schon immer uns so, auch so veganes Essen besorgt, weil war natürlich nicht so Standard, aber war schon, das fand ich auch echt beeindruckend auf jeden Fall. Gut, das zu China. Haben wir das auch abgehakt.
Gab es außer China noch irgendein anderes Land, das einen besonderen, wenn du warst auf der ganzen Welt unterwegs, also irgendein anderes Land, das einen besonderen Eindruck bei dir hinterlassen hat? Wo du gesagt hast, boah, das war, entweder hat da die Band so super funktioniert und ihr seid begeistert angenommen worden, oder wo du sagst, da muss ich nie wieder hin, oder da war es ganz anderes als erwartet?
Ach, da gibt es natürlich total viele Geschichten. Also Mexico City war auf jeden Fall auch krass. Also da sind wir angekommen, da war erstmal vor der Venue war so ein riesiger Stand mit Ocean Merch,
der krass, natürlich
nicht lizenziert war, ne? Also da waren dann auch so Designs, die fand ich, also ein, zwei Designs fand ich eigentlich geiler als die normalen Designs. Fand ich auch interessant. Und,
hast du die denn gekauft wenigstens?
Ich glaube, Robin hat sich tatsächlich irgendeinen Pulli gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Naja, auf jeden Fall war das halt verrückt, weil ich war da so im Backstage-Bereich und die anderen sind irgendwo anders da rumgelaufen und dann wollte ich mal kurz meine Ruhe und dann kam dann so eine Frau rein, die mit so einem Mann mit einem weißen Kittel und so einer Flasche irgendwie, so einer riesigen Flasche, wie ich später dann rausgefunden habe, mit so einer Sauerstoffflasche. Und die hat mich dann, also es ist halt voll Klischee, aber die hat mich halt erst gefragt, ob ich Kokain möchte. Und dann habe ich gesagt, nee. Nee. Und dann hat sie dann gesagt, aber ob ich dann Oxygen will halt. Und dann habe ich gesagt, why? So, und dann stand der Typ da mit dem Kittel und mit dieser Maske da. Und dann habe ich dann gesagt, ja, da habe ich gefragt, warum? Und dann hat sie dann gesagt, naja, also Mexico City wäre so hoch gelegen, dass öfter Künstler Probleme hätten mit der Atmung und mit dem Sauerstoff. Und wäre auf jeden Fall gut, wenn ich das machen würde. Und dann kam dann dieser Typ an und hat mir diese Maske aufs Gesicht gesetzt. Und dann habe ich halt da so ein bisschen geschnüffelt. Ne? Und dann kamen dann die anderen rein und die dachten dann, ich wäre krank oder so. Naja, das war auf jeden Fall krass. Und dann wollte ich, also zu der Zeit habe ich auch noch geraucht und dann wollte ich mir unbedingt Zigaretten kaufen. Und man denkt ja dann so, ja, dann gehe ich jetzt mal raus und gehe mal in Späti
zum
irgendwo
Kiosk, genau, ja.
Kippen mal, ganz normal. Ja, ne? Bin ich dann so rausgegangen und dann standen da so Fans und dann haben die mich erkannt und haben mich so angesprochen, waren so 4, 5 Leute und dann habe ich gefragt, ey, wo kann ich denn hier Zigaretten kaufen? Und dann haben die gesagt, ey, geh auf gar keinen Fall Zigaretten kaufen. Dann habe ich gesagt, ey, wieso denn nicht? Und dann, ey, du kannst hier auf gar keinen Fall Zigaretten kaufen. Und dann wollten die mich so davon abbringen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich... Und dann hat der eine... Du
musst rauchen, verdammt nochmal.
Der eine hat dann so gesagt, so, dann haben sie ihren Kumpel, haben sie die ganze Zeit verarscht, weil der wurde nämlich gekidnappt vor 2 Wochen. Da haben die sich dann so drüber lustig
gemacht. Beim Zigarettenkaufen wurde der gekidnappt.
Nee, nicht beim Zigarettenkaufen, sondern hier irgendwo in einer anderen Ecke, die so 2 Straßen weiter. Und weil der halt auch eher aus der Mittelschicht kommt, wurde der dort halt gekidnappt. Und die haben sich halt drüber lustig gemacht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich höre hier nicht richtig. Und dann hat der eine gesagt, ey, wenn du mir ein T-Shirt gibst, dann schenke ich dir hier mein Päckchen Zigaretten. Und so, und dann habe ich das natürlich gemacht und dann habe ich ihm später ein T-Shirt geschenkt und dann war alles in Ordnung. Aber es war schon verrückt. Es war echt verrückt. Ja, ja. Mexico City. Und Indien war auch geil. Indien war natürlich auch super.
Auch mit The Ocean.
Das war auch mit The Ocean. Da haben wir nämlich auf dem sogenannten Oktoberfest gespielt. Also es hieß wirklich so. Und da... da sollten wir auch vorab unsere Gage bekommen, weil da gab es wohl schon einige Vorfälle, wo die Band nicht bezahlt worden ist. Deswegen wollten wir einfach nur sicherstellen, dass wir im Voraus bezahlt werden. Das war auch alles, hieß erstmal kein Problem. Naja, und dann kam so eine Frau an, die meinte dann, dass ihr Mann, der Promoter, der eigentlich das Geld hätte bringen sollen, jetzt gekidnappt wurde. Und dann haben wir das Konzert nicht gespielt. Und dann, also es war alles total verrückt. Aber die Story, da müsste ich jetzt noch mal eine halbe Stunde erzählen. Es war auf jeden Fall extrem eine sehr weirde Erfahrung in Indien.
Ja. Wie lange warst du bei The Ocean?
Fast 3 Jahre.
Okay. Ja. Schon relativ lang.
Ja.
Und warum bist dann du nicht mehr dabei? Ja, genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es klang ja so, als wenn wenn ihr weltweit gespielt habt und weltweit so beliebt und bekannt war, dass sogar Bootleg-Merch hergestellt wurde, klingt das so, als wenn aus der Band auch so richtig was hätte werden können. Warum bist du da ausgestiegen?
Also aus der Band ist ja was geworden. Also war es ja damals schon, aber ja. Ich bin da ausgestiegen. Also für mich war von Anfang an klar, dass ich da eine Zeit lang mitmache und fand es natürlich auch total geil, so viel zu reisen. Aber das klingt natürlich alles super fancy, aber es ist im Endeffekt extrem anstrengend, so, weil die Bedingungen waren jetzt auch nicht so wie bei Oasis oder so, sondern es war halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Wir sind zum Beispiel in Russland, sind wir mit der Transsibirischen Eisenbahn getourt.
Das ist schon geil.
Arm. Das klingt alles geil, aber wenn du dann so eine 30-Stunden-Fahrt hast, wo es permanent ca. 30 Grad gefühlt sind, man kann kein Fenster aufmachen und du hast schon irgendwie einen Monat Touren in den Knochen, das ist schon hart. Also es war schon auch eine harte Zeit. Und am Ende bin ich dort ausgestiegen, weil es nicht meine Band ist. Mhm. Das ist nicht meine Band. Das ist nicht mein Baby. Das ist einfach, ich habe da mitgemacht und finde die Musik auch gut, aber das ist nicht meine Band. Das ist nicht mein Projekt. Ich habe da mitgespielt. Ja. Sehr gerne mitgespielt und sehr gerne viel von der Welt gesehen. Und dafür bin ich auch nach wie vor sehr dankbar, diese Gelegenheit gehabt zu haben. Aber für mich war von Anfang an klar, dass ich da eine Zeit lang mitmache und dann eher was Eigenes mache. Mhm.
Gut.
Gut.
Ich würde jetzt gerne.
Ich gucke gerade, ob wir alle Bands. Also wir wollten ja gar nicht so viel über.
Nein, ich wollte nämlich jetzt gerade mal einen kleinen Schlenker machen.
Ja, machen wir einen Schlenker.
Was kannst du uns denn eigentlich erzählen aus deinem nicht musikalischen Bereich?
Ja. Was ist denn nicht? Was kann denn der nicht musikalische
Bereich? Ja, also alles, was nicht mit Bands zu tun hat und alles, was nichts mit Labels zu tun hat und alles, was nicht mit Band Promotion zu tun hat.
Also so die langweiligen Sachen jetzt, meinst du?
Ja, kommt drauf an. Das würden wir gerne beurteilen, ob das langweilig ist oder nicht.
Also ich habe jetzt rausgefunden, dass das Pesto aus dem Supermarkt wirklich die letzte Scheiße ist. Das habe ich jetzt kürzlich rausgefunden. Das wollte ich noch mal kurz zur Sprache bringen.
Ja.
Und dass man rotes Pesto total leicht, also grünes auch, aber so leicht selber machen kann. Und dafür ist es dann auch nicht mit Sonnenblumenöl, sondern mit Olivenöl. Und ey, der Unterschied ist so krass. Ich halte es gar nicht aus. Ich halte es einfach
nicht aus. Aber mit so eingelegten Tomaten oder mit frischen?
Ja, ja. Nee, eingelegte Tomaten. Also es ist wirklich der absolute Hammer. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich bisher das immer mir gekauft habe im Supermarkt. Das ist so ähnlich, wie wenn man irgendwann einen Dreh raus hat, Hummus selber zu machen, aber mal zwei. Von der Intensität.
Ja, also bei Hummus finde ich es genau andersrum. Ich meine, wir sprechen jetzt nicht von so Supermarkt-Hummus, das ist natürlich so Quatsch. Und da geht natürlich Selbstgemachtes schon drüber, aber so wie ich in irgendwelchen arabischen,
israelischen
Läden. Ja, klar, wenn du richtig selber so gut
wie überhaupt nicht mal ansatzweise hin. Das nervt mich so an.
Ja, das stimmt. Da gibt's
aber klar, ich meine, wenn wir jetzt von diesem 99 Cent Supermarkt-Hummus sprechen, das ist ja wirklich
auch Quatsch. Ja, das ist das Letzte, ey. Naja, das finde ich auf jeden Fall
unterwegs.
Um bei dem Thema mal einen Schritt zurückzugehen, bist du so ein Koch? Bist du so ein Kocher?
Ich sag nein.
Nee, aber ich gebe mir tatsächlich sehr viel Mühe, mir immer mal was Frisches zu kochen und mache dann aber eher langweilige Sachen mit viel Gemüse. aber das kriege ich mittlerweile ganz gut hin, ja.
Sag mal, so, du hast vorhin erzählt, dass schon auch dieses so Kiffen eine Zeit lang bei dir ganz schön Überhand genommen hat, Alkohol, früh mit Bier angefangen,
ja.
Geraucht hast du auch, würde ich jetzt nicht so als, ist ja natürlich keine bewusstseinserweiternde Droge im engeren Sinne. Nee. Wie sieht das zurzeit eigentlich gerade aus?
Also ich rauche jetzt seit 2 Jahren nicht mehr.
Das ist aber auch relativ spät. Beim Aufhören.
Und wie man es sieht, ne? Kommt drauf an, wie alt ich werde, ne?
Stimmt, ja. Okay. Ey, Quatsch,
ich weiß, was du meinst. Ja, aber irgendwann muss man ja mal aufhören, ne?
Ja, nö.
Nicht also,
solange man lebt, soll man rauchen. Ja, aber ist doch so schön.
Ich glaube halt. Also bei mir war es.
Ja, aber Rauchen ist ein bisschen. Rauchen ist Quatsch, das sind wir uns eindeutig. Also das finde ich so. Aber Saufen und Kiffen muss ja nicht unbedingt Quatsch sein.
Nee, aber Kiffen ist für mich immer wieder die Einstiegsdroge zu den Zigaretten. Das ist halt das Problem, weißt du? Und ich glaube, sonst würde ich ab und zu mal einen kleinen Joint, würde ich mir mal gönnen.
Aber ist dann schon bin lange ich her, oder was bei dir?
Ich ziehe nichts mehr auf Lunge, ey. Ich bin da weg von und ich finde es auch, ich vermisse jetzt auch nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier hocke und denke so, oh, jetzt mal schön Bong rauchen oder so. Obwohl, Bong habe ich auch nie geraucht, aber dieses Bedürfnis habe ich einfach schon lange nicht mehr.
Okay.
Aber ab und zu ein Bierchen trinke ich schon, ja. Das mache ich schon. Aber so diese. Aber
so richtig besoffen warst du lange nicht mehr, oder? So.
Ja, war ich schon lange nicht mehr. Aber mal angeheitert war ich schon mal. Ja. Das kommt schon mal vor.
Fair enough, würde ich
Und
sagen.
ist das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ich will nicht mehr so diesen Zustand erreichen, oder ist das einfach so eine natürliche Vernunft?
Mir gibt es einfach nicht mehr so viel wie früher. Also früher war es für mich das Ding, mich richtig wegzuknallen und da zu hocken, um mich nicht mehr bewegen zu können. Ich fand das geil. Also mir hat das gut gefallen, so. Aber mittlerweile ist es so, dass ich halt auch andere Sachen gut oder sogar besser finde, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, einfach mal eine geile Fahrradtour machen oder fit sein und zweimal die Woche laufen gehen und einfach irgendwie ein anderes Bewusstsein zu haben. Also ich habe keinen Bock mehr, mich so scheiße zu fühlen, weil das ist ja dann nicht nur der Tag, sondern es sind ja auch immer die Tage danach. Und ich hatte, also Kiffen hat mir wirklich sehr schlechte Laune auch oft bereitet, also noch Tage danach. Und das ist es irgendwie gar nicht wert. Also mir geht es so ganz gut mit ab und zu ein kühles Bier trinken, freue ich mich total. Kühles Pils finde ich geil. Aber auch, ich meine, klar, man ist halt auch älter und ich steck's auch nicht mehr so weg wie früher und ich will halt fit sein und ich will auch Konzerte spielen können und fit sein und nicht da irgendwie schlechte Laune im Van verbreiten, weil ich irgendwie zu viel Bier gesoffen habe und gekifft habe. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist mir alles zu, das ist alles so eine dunkle Wolke, auf die ich keinen Bock mehr habe. Ja.
Wie stehst du eigentlich, wie ist eigentlich das Verhältnis von dem Christ zur Literatur?
Ich wünschte,
Moment, stopp, bevor du
ja.
antwortest, hätte ich gerne da von Jobst eine Antwortprognose.
Naja, bisher hat er die Hälfte des Satzes war ja schon da. Der ist kein Leser.
Ich wäre so gerne ein Leser, ne?
Ja, aber das letzte Buch, da müsste er jetzt wirklich lange überlegen. Insofern, also er ist kein Leser und war er auch noch nie, sage ich mal. Was sagst du,
Nee,
Christopher?
ja, das seh ich auch so, womit wir auch, glaube ich, gleich überleiten können. Aber ist er denn ein Film-Seriengucker?
Das weiß ich. Insofern musst du, beantworte du das mal.
Ich?
Ja, Christopher.
Ich glaube ja. Und ich glaube, dass Chris so irgend so ein Spezialgenre gerne guckt. Weiß es nicht, sowas wie japanische Dramen oder sowas.
Also
Oder
Serien weiß ich nicht. Ich weiß, dass
so irgendwelche,
ja.
oder so norwegische Horrorfilme oder so. Ich glaube, der hat tatsächlich in irgendeinem Bereich da, hat er so ein richtiges, also ein richtig ausgeprägtes Interesse. Das wäre meine Vermutung.
Also zum einen ist es so, nochmal zum Lesen. Ne? Also ich versuche immer mal wieder was zu lesen, aber ich
Klappt
finde
aber nicht so gut.
tatsächlich selten Bücher, die mich so bei der Stange halten. Vielleicht bin ich da auch einfach geschädigt von den Serien, kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt gerade angefangen mit diesem Buch Good Girl von Aria Aber. Das wirkt jetzt erstmal vielversprechend auf mich.
Sagt mir
Also,
gar nichts. Worum
das.
geht's da? Das ist schon
Da
aber
geht es
Belletristik, ein
um.
Roman.
Ja, da geht es um so eine junge Frau in Berlin. Ja, so eine
Okay.
Coming-of-Age-Geschichte halt. Aber total interessant, weil sie halt iranische Wurzeln hat und wie das so ist, als Berliner
Okay.
Frau dann im Berghain zu sein mit dem Hintergrund und also ich finde es bisher total geil. Also das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, das lese ich mal zu Ende. Aber ansonsten tatsächlich fällt es mir oft sehr schwer, mich da zu konzentrieren. Und Serien habe ich jetzt kein bestimmtes Genre, aber ich habe jetzt gerade gerne diese White Lotus-Serie geguckt. Fand ich tatsächlich total geil. Sind ja viele geil.
Alle drei Staffeln gesehen?
Ja, alle drei.
Und?
Meinst du jetzt, welches die beste ist? Oder?
Ja gut, das ist unzweifelhaft, ist die erste die beste, aber...
Finde ich gar nicht.
Aber bist du auch so, so kritisch zu den späteren Seasons?
Also ich finde, dass eigentlich nach der zweiten war es für mich eigentlich auserzählt und die dritte fühlt sich für mich so ein bisschen so an, wie damals Godfather 3, wo man auch so denkt, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt machen wollten, aber dadurch, dass ich die Serie und die Idee so gut fand, fand ich dann doch auch die dritte Staffel cool zu gucken und ich hätte es scheiße gefunden, wenn es sie jetzt nicht gegeben hätte. Aber ich fand die zweite halt am geilsten, ich habe da wirklich das Gefühl, also da ist halt ja nur Alarm die ganze Zeit, also da ist irgendwie so ein permanenter Alarm und bei der ersten ist das nicht. Die steigert sich ja so peu à peu bis zum Finale, geht es immer weiter hoch. Und ich finde, bei der zweiten hast du halt wirklich so ein konstantes, hartes Rauschen. So. Ist beides gut. Ich finde beides gut. Dritte finde ich okay. Ich bin aber froh, dass ich sie gucken konnte.
Ja. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich höre da immer nur von und irgendwie bei mir bei der Arbeit taucht das immer ab und an mal auch, weil der irgendwie auch so ein Peter-Aktivist und Vegan ist der Mike. Wer ist der Mike White, der das geschrieben hat?
Ja.
Aber lohnt sich? Soll ich gucken?
Ey, ich finde es voll geil.
Ich finde es
mega gut. Da kann man gar nichts gegen sagen. Ja, bei der Scheiße, die sonst so rauskommt. Ja,
auch die Kritik ist auch Kritik auf sehr hohem
Niveau. Ja, ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Naja, und dann gucke ich halt noch total gerne ganz anderes Genre. Curb Your Enthusiasm gucke ich natürlich auch total gerne.
Aha, okay, das ist jetzt natürlich auch schon relativ alt.
Sehr.
Nee, kam gerade eine 12.
Ach so, echt?
Staffel. Echt? Ja, ja, klar, na klar. Die ich auch sehr empfehlen kann. Da geht's auch ab, ey. Da ist der Angry Opa am Start, ey. Da geht's richtig ab. Kann ich echt sehr, sehr empfehlen.
Okay, kommen wir so langsam schon.
Ja, ich glaube auch. Wir haben ganz viel.
Hast du noch irgendwelche Fragen an uns? Wir haben jetzt immer nur dich gefragt.
Also ich fand dich, ehrlich gesagt, zu den anderen Interviews, die ich bisher gehört habe, fand ich dich heute sehr, sehr nett, Herr Borgmann.
Sonst, du meinst, weil ich sonst immer so fies und gemein bin?
Ja, aber ja, der Typ. So meckerig, ey. Heute warst du irgendwie relaxed. Vielleicht ist das die Hitze und bist ein bisschen müde. Nee,
bin aber eigentlich so wie immer. Vielleicht kommt das nur irgendwie in der Aufnahme anders rüber.
Ah, man sieht dich ja auch nicht. Das könnte natürlich sein, ne?
Ja. Das stimmt natürlich.
Aber ich habe jetzt auch nicht so eine sympathische Optik. Also die, die so was Fieses wieder ausgleichen könnte.
Nö, ich fand das sehr, sehr, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich fand das super.
Wow. Ist ja auch noch nicht vorbei.
Naja, gibt's jetzt mal alles auf den letzten Drücker. Oder
was?
Auf den letzten Meter nochmal alles gegeben jetzt.
Ey, dann lass uns euch jetzt noch kurz mal Playlist-Songs machen, finde ich immer.
Okay.
Also, ich möchte jetzt ein Lied, das der, na, sagen wir mal, 16-jährige Chris richtig gut fand.
Oh. Also ich fand wirklich sehr gut. Ich finde das, glaube ich, sogar immer noch sehr, sehr gut. Die Band ist jetzt irgendwie scheiße, aber das Lied ist echt geil. Es ist von
Clawfinger.
Es ist von Helmet.
Ah ja.
Der Song Ironhead.
Okay.
Das mag ich wirklich immer noch sehr gerne.
So, jetzt möchte ich gerne einen perfekten Hardcore-Song von dir hören.
Einen perfekten Hardcore-Song?
Yes. Was auch immer du darunter verstehst, ist deine Entscheidung.
Hardcore. Boah.
Clawfinger.
Schon wieder. Ein Hardcore-Song, fuck. Na
komm jetzt.
Fällt mir jetzt gar nichts ein, das gibt's doch nicht.
Mann, vorhin warst du bei Agnostic Front und...
Ach so, ja, klar, warte mal. Da muss ich selber kurz gucken. Ich bin gerade voll raus.
Aber mach bitte jetzt nichts Falsches
Peinlich.
von der Gnostic von, falls
Hier
du ihn
und jetzt komm
nimmst.
jetzt bitte auch nicht mit Biohazard.
I gotta go.
Ist gerade Riesenhit, kann man nichts sagen.
Nee, warte.
Wie wär's denn?
Wie heißt
25,
denn die
25 Till
erste?
Life, fände ich auch
Hier,
cool.
Cause for Alarm natürlich.
Den Song auch, oder was? Gibt es denn? Nee, heißt überhaupt ein Song so? Weiß ich gar nicht.
Parasite ist, glaube ich, der Hit, oder?
Nee, Quatsch. Hier, ich
Oder
nehme
United
Victim in
Races.
Pain. Victim in Pain.
Ach, okay, das ist natürlich geil. Da kann man, das ist
Victim in
wirklich,
Pain.
das ist auch ein perfekter Hardcore-Song, kann man ja
Ja,
anders
bin ich
sagen.
auch. Bin ich auch.
Gut. Und jetzt wird es schwer. Und ich weiß, du wirst ja sagen, Hö, das kann ich nicht sagen und so. Aber der momentan Stand der Dinge jetzt, 2.7.0 Uhr 7, der beste Song auf Crazy Sane Records.
Das ist ja mega unverschämt.
Ja, ist es auch, aber
das ist
das
super
super. Kann auch
so
morgen
ist
wieder
Jux
anders
immer.
sein.
So ist Jux
Ja.
immer.
Der
Ein,
perfekte,
ein,
also
der
derzeit,
momentan liebste Song, gerade jetzt.
der momentan liebste Song ist halt wirklich von, ja, doch. Doch.
Doch.
Es ist von Yas, der Song No Board. Das ist für mich
Okay.
der perfekte Song. Gerade im Moment.
Ja, und wie gesagt, das kann natürlich morgen früh anders aussehen.
Nee, das ist schon so seit ein paar Tagen.
Ich wollte jetzt gerade noch so eine
Eine Brücke bauen.
Brücke bauen, dass du nicht jetzt irgendwer sagt, aber warum hast du nicht meine Band genommen? Aber wenn du das nicht
Nee.
willst, good
Ich
enough.
nehme nicht die eigene Band, das ist wie diese Bands, die
Nein,
ihre
das
eigenen
sollst du
Bands
ja auch nicht.
anhaben. Das ist ja zum
Nee,
Kotzen.
das sollst du auch nicht.
Ja.
Gut. Christopher, was
Gut.
fragen wir jetzt noch? Ein bisschen haben wir noch, finde ich.
Ich habe ein relativ
Aber ist
rundes
auch rund,
Bild.
ne?
Ja,
Ja, finde ich auch.
Wir müssen,
Ich
das
meine,
ist jetzt ja auch nicht künstlich noch in die Länge
nee, und wir
ziehen,
haben
wenn man
Agnostic
jetzt.
Front auf der Playlist. Riesig. Finde ich
Ja.
gut.
War da noch kein Song von Agnostic Front
Ich
drauf,
glaube
oder?
noch. Ich glaube fast nicht, nee.
Nee. Das ist ja gar nicht, ey.
Ja, das ist ein kleiner Skandal auf jeden Fall, aber gut. Haben wir jetzt ausgeglichen. Nee, ich habe sonst auch nichts mehr. Letzte Frage.
Ja.
Mach
Was
mal,
würde
Christopher.
15-jährige Chris denken, wenn er Chris 2025 im Sommer so treffen und vor sich stehen sähe?
Boah, lebt er noch?
Das würde er sehen.
Hat er lange Haare? Das wird er denken, glaube ich.
Und hättest, was für deine.
Viel mehr hat ein 15-jähriger Christian Breuer nicht gedacht, zu
Gut.
der Zeit. Da kann ich
Genau,
so
aber
sagen.
da der bisschen ältere Christian Breuer ja jetzt schon weiser und schlauer ist, was würde der dem 15-Jährigen noch mit auf den Weg geben wollen?
Mach auch mal einfach mit. Mach einfach mal mit.
Finde ich gut. Gutes
Ähm,
Schlusswort.
wie, wie, ähm, die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist eigentlich, wie viele Leute haben dich eigentlich schon darauf angesprochen, dass Leslie Mandoki dein Doppelgänger ist?
Bisher noch niemand, aber ich wurde tatsächlich schon öfter
Auf der Straße nach
darauf
Autogramm?
hingewiesen, dass irgendjemand so aussieht wie ich. Also das bedeutet für mich, dass ich wohl ein Allerweltsgesicht habe. Ein sehr
Nein.
schönes Allerweltsgesicht.
Du hast ein sehr schönes Gesicht, aber
Ja, das stimmt.
dein Gesicht ähnelt schon ein bisschen. Du wirkst wie so der jüngere Bruder von Leslie Mandoki, finde ich.
Aber hatte der auch so eine Nase? Das glaube ich nicht.
Ja.
So eine Nase hatte der.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, der hat so schöne Haare wie du, so hat so gute Haut wie du und so einen schönen Oberlippenbart wie du.
Aber Leslie ist auch wirklich ein guter Name eigentlich.
Ja, auch der hat sehr gute Songs gespielt. Riesenhits geschrieben, um jetzt mal mit Jobst zu sprechen.
Aber was denn bitte?
Ja, was
Du
denn?
kennst nicht einen einzigen Song von Leslie
Wind
Mandoki,
of
Christoph.
Change oder was?
Nein, der Genghis Khan.
Ach so, ist das der von Genghis Khan?
Ja, der von Genghis
Khan. Aber der hat doch keine Songs geschrieben, der war dann nur Performer. Ach,
oder? Das war der Singer-Songwriter, der hat jeden einzelnen...
Ey, wenn das der ist, den ich meine, dann sieht der total schwerenhütermäßig aus.
Nein. Ja, und? Ich bin hier gerade in den Chat geschrieben.
Okay, gut. Die Komplimente dann zum Schluss. Ich
und er hat auch das schöne Lied Moskau gemacht.
Ja, auch Genghis Khan, ne?
Ja, auch Genghis Khan, ja.
Aber das sind doch nicht ernsthaft gute Songs. Sind sie ernsthaft gut?
Riesenhits sind das.
Das ist doch egal. Hits ist ja egal. Aber ja, gut.
Ja, aber der musste auch mit irgendwas Geld verdienen und der hat außerhalb von dem Pop-Business hat der vermutlich auch ganz viele andere Sachen gemacht.
Naja, ist ja nicht schlimm, ne?
Nee.
Ja. Ja, wobei ich jetzt gerade, ich gucke ja noch ein bisschen, was der so alles gemacht hat, dann war natürlich auch musikalisch viel Quatsch dabei. Gut, Genghis Khan, kann man wirklich nichts gegen sagen. Dann gibt es aber nochmal Engelbert dabei, mit No Angels hat er was zu tun gehabt, Gil Oferim, mit Sido anscheinend auch irgendwas, aber er hat 2013 die offiziellen Wahlkampfsongs für die CDU gemacht. Was auch immer die gewesen sein sollen. Ja, okay, da würde ich fast mal denken, das sind keine Riesenhits, ehrlich gesagt.
Also ehrlich gesagt finde ich, dass der Typ total scheiße aussieht.
Aber nein, gut, der sieht nicht scheiße aus. Der sieht gut aus.
Na ja, gut.
Das kannst du jetzt auch nicht sagen, weil der sieht halt einfach aus wie du. Ja, gut. Gut, machen wir Schluss?
Ja.
Gut. Danke dir, Chris.
Ja, danke euch. Vielen Dank für die Einladung.